Herzlich willkommen zu Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und es wurde mal wieder Zeit für eine neue Folge. Und diesmal freue ich mich sehr, Askan begrüßen zu dürfen. Hallo Askan, schönen guten Tag.
Hi Martin.
Als allererstes, ich finde deinen Namen so toll. Also Askan von Schirnding. Woher kommt der Name? Hast du mit dem Dichter was zu tun?
Also mit dem Autor, das ist mein Vater.
Autor, ja. Ah, okay.
Genau. Aber der Name, also der Vorname, ich werde das ganz oft gefragt, fast von jedem, der den Namen zum ersten Mal hört, und ich habe nie eine wirklich zufriedenstellende Antwort drauf. Es gibt irgendwie eine griechische Sage, auf die das zurückgeht, aber frag mich nicht nach der genauen Dramaturgie dahinter.
Ah, aber auf jeden Fall interessant, weil mein erster Moment war, als du mir eine E-Mail geschickt hast, und da kann ich ja gleich erzählen, wie unser Gespräch überhaupt zustande kam. Er war dann so, Askan von Schirnding. Mhm. Gut, das klingt doch nach einem Künstlername. Ja, so, deswegen habe ich da erstmal nachgeguckt. Aber toller Name, also muss ich wirklich sagen. Du hast mir eine E-Mail geschickt und hast gesagt, hier Martin, vielleicht ist das was für dich, schau doch mal rein, und hast mir einen Zeitungsartikel mit rangeheftet, und da ging es um eine Radtour zum Nordkap. So, und dann habe ich gedacht, naja, Nordkap, mal gucken. Und dann gab es einen Satz in diesem Artikel, ich übersetze den jetzt mal frei, völlig fertig, aber glücklich erreichte er dann zu Weihnachten oder rund um Weihnachten wieder sein Zuhause. So, wo ich dachte, okay, jetzt wird's interessant. Wer fährt denn bitte schön im quasi Winter zum Nordkap und warum? Und das ist eigentlich eins unserer Themen, weil dann habe ich nämlich weitergeguckt und dachte, na ja, was hat er denn da gemacht? Mal gucken und so. Und habe dann festgestellt, du bist ja ein erfahrener Radreisender. Und bist ja auch schon nach China gefahren. Deswegen würde ich sagen, Askan, stell uns doch einfach mal dich kurz vor. Wie bist du zum Radfahren gekommen? Was hast du alles gemacht? Und ich frage dich wieder zwischendurch irgendwas.
Also ich bin immer schon Rad gefahren, vor allem als Kind. Und also bin ich auf dem Land aufgewachsen, da gab es auch keine andere Möglichkeit, sich irgendwie fortzubewegen. Damals noch so mehr als Mittel zum Zweck. Aber auch immer große Fahrradtouren gemacht, von 100, 150 Kilometern damals. Und das ist dann irgendwie so versandet im Laufe des Schulstresses, Abschlussstress in der 10. Klasse. Und dann bin ich 8 Jahre nicht mehr auf dem Sattel gesessen. Und irgendwann habe ich mit einem guten Freund telefoniert. Da waren wir im Jahr davor. Hatten wir schon zusammen Urlaub gemacht, da sind wir mit dem Schlauchboot die Donau runtergefahren von Passau nach Budapest und haben überlegt, was könnte man denn nächsten Sommer machen? Wollen wir nicht nochmal irgendwie ein kleines Abenteuer erleben? Und zuerst haben wir nochmal so beratschlagt, ob wir uns nochmal irgendwie aufs Boot setzen, und dann kam irgendwann der Gedanke auf, lass uns doch eine Fahrradtour machen. Wir sind doch früher mit dem Fahrrad immer sonst wohin gefahren. Und dann, ich bin geografisch nicht sehr bewandert, ich habe dann Google Maps geöffnet, habe ein bisschen rausgescrollt und habe gesehen, ja, lass doch nach Spanien fahren, das ist ja eine richtig weite Strecke, lass uns das machen. Und dann habe ich noch weiter weggescrollt und habe gesagt, schau mal nach Osten, wie weit es da geht. Ich dachte, da kommt ein Meer, aber wir können bis China durchfahren, wenn wir wollen. Haben wir gesagt, gut, fahren wir nach China, und haben das mehr oder weniger in 5 Minuten beschlossen, dass wir das machen, und war natürlich komplett unvorbereitet, also nicht mal ein Fahrrad gehabt, beide nicht, und mussten also von null auf anfangen. Ich bin ein paar Tage später in einen Radladen reinmarschiert, habe gesagt, jo, ich fahre nach China, ich brauche ein Rad. Hat er gefragt, ja, was stellst du dir denn vor? Ich gesagt, ja, Mountainbike, zeig mal, was du hast. Er hat mir so seine Räder vorgestellt, und ich habe natürlich keinen Schimmer gehabt, was ich mir aussuchen soll.
Ist aber auch von dem Radladen komisch, ne? Wenn du sagst, guten Tag, ich fahre nach China, und er sagt, okay, und was für ein Fahrrad hättest du denn gerne? Also eigentlich erwartet man ja, dass er dann sagt, ich habe hier was für dich.
Ja. Und ich habe dann das Mountainbike einfach mit den dicksten Reifen genommen, das optisch am besten aussah. Und also das direkt gekauft und in den Kofferraum geladen, und am nächsten Tag, er hat gesagt, muss die Bremsen einfahren, 20 Mal beschleunigen und wieder runterbremsen und dann noch 50 Meter mit gezogenen Bremsen fahren, und dann bildet sich da irgendwie eine Art weiß nicht, Patina oder was. Und dann Magie. Halten die länger. Und dann,
eine Bremsmagie. Genau.
Ja. Und dann dachte ich, ah, das ist ein wunderbares Einweihungsritual, ziehe ich gleich durch. Rucksack auf den Rücken, verbinde ich mit einer Fahrt zum Supermarkt, gleich einkaufen. Und habe das gemacht und mir, danach sind mir fast die Sinne geschwunden. Dann muss ich mich in den Schnee am Straßenrand legen, bis sich der Kreislauf wieder gefangen hat. Und dann bin ich ohne Einkäufe zurück nach Hause geschlichen, ganz erbärmlich.
Wie das?
Und ja, einfach dadurch, dass ich war ja komplett, also da jahrelang.
Ach so, Anstrengung meinst du, okay.
Sport gemacht. Ja,
aha,
ja.
Ich dachte, dich hat's, weil das ist ja auch häufig, ne, von Leuten, die mit Fahrrad erstmal gar nichts so weiter zu tun hatten, ne, die gehen halt in die Bremsen, weil sie das halt von früher kennen. Und dann schwinden ihnen die Sinne, aber weil sie halt irgendwo hingeflogen sind. Also,
ja, genau. Und dann, also es war irgendwie Ende Januar, glaube ich, war das. Und wir sind im Juli, sind wir aufgebrochen und das war so ein halbes Jahr ungefähr Zeit für die Vorbereitung. Und es geht ja dann auch relativ schnell. Ja, wenn man ein paar Mal fährt, dann ist ja das Gröbste schon gemacht. Und es geht ja weniger um die Fitness als solche, sondern mehr darum, einfach den Körper an die Belastung ranzuführen, dass man weiß, der hält es durch.
Ja.
Und damit ist schon das meiste gemacht. Und das also die Fitness selbst, das baut sich dann auch während der Tour ganz gut auf.
Hast du dich dann, also wie war die Route dann nach China? Also ich mach mal Spoiler, ne? So, du hast auf YouTube die Reise ja auch dokumentiert, also hast Videos gedreht, die auf YouTube zu sehen sind. Die fand ich auch ganz, ich habe in Teil 3 reingeguckt und da erstmal so, verstört, weil dein Kumpel da, ihr seid in China und beschließt nochmal auf diesen Markt zu gehen. Und ich dachte die ganze Zeit, hat der gekifft oder hat der getrunken, weil der auch so tief bayerisch dann so, das ist ja geil, hier, lasst uns nochmal hingehen, aber gut.
War ein bisschen überzogen, ja, das war so unser Running Gag auf der Tour. Okay. Also er ist eigentlich ein, also ursprünglich kommt er auch hier aus der Gegend und spricht bayerisch und ich überhaupt nicht, aber wir haben dann immer, vor allem bei den langen Nachtfahrten, hat er mir immer Bayerischunterricht gegeben.
Ja, musst du gleich mal erzählen von den Nachtfahrten, weil da hatte ich nämlich auch was gelesen, die, wie war die, also wie hast du dann in diesem halben Jahr quasi oder ihr dann diese Route geplant? Das hat ja auch viel mit Visa zu tun und so, wie habt ihr das gelöst?
Ja, also wenn wir es auf direktem Weg gemacht hätten, dann glaube ich, hätten wir noch irgendwie ein Visum für Weißrussland gebraucht. Und Ukraine ist auch aus irgendeinem Grund ausgeschieden und da haben wir gesagt, ja, also um es simpel zu machen, fahren wir einfach über Lettland, weil wir dann direkt nach Russland rein können und dann sparen wir uns dieses ganze Visumzeug. Und in Russland natürlich braucht man dann ein Visum und in China auch, in Kasachstan nicht, da kann man 30 Tage einreisen als deutscher Staatsbürger.
Ah, okay, ich habe damals 100... Ich glaube, das teuerste Visum, was ich hatte, war tatsächlich Kasachstan. 180 D-Mark hat das damals gekostet. Ist jetzt frei.
Ja, die hatten, ich glaube, bis 2016, bin jetzt aber nicht sicher, hatten die 15 Tage oder 14 Tage, 15 Tage Aufenthaltsgenehmigung für Deutsche und darüber hinaus hat man Visum gebraucht und das haben sie dann, wenn ich mich nicht irre, kurz bevor wir dahin sind, haben sie das geändert gehabt.
Das ist eine Schweinerei. Danke, Merkel.
Naja. Und genau, ich habe dann mir einfach eine Visumagentur genommen, die das gemacht haben, weil ich bin nicht sehr bürokratieaffin und dann setzt du irgendwo ein falsches Kreuz bei diesen Online-Anträgen und dann stehst du an der Grenze und die machen Terz.
Wie war das mit dem Russland-Visum? Ich frage deshalb, weil auch wir mussten damals eine Einladung vorweisen von jemandem. Und eine Buchung, glaube ich, also nee, eine Privateinladung, das war noch nicht mit Buchung, also mit Hotelbuchung, da hättest du dann mehrere irgendwie vorweisen müssen. Und wie ist das jetzt? Kriegst du einfach dann für wie viele Tage kannst du dann dich im Land bewegen?
Für 30, meine ich.
Ah, okay. Ich glaub, und das gibt's einfach
Tage for free und sozusagen. Ohne Einladung. Wir mussten die Route mussten wir also auch listen, durch welche Orte wir kommen. Und ich habe das dann ganz minutiös gemacht und bei der Visumagentur haben sie dann gemeint, nee, reicht, wenn ihr 5 oder 6 angebt.
Sag einfach Moskau, Vladivostok,
passt. Ja, und also wir haben in Russland aber auch durchweg positive Erfahrungen gemacht, bis auf im Uralgebirge, da sind wir einmal nachts in ein Dorf, wollten noch einkaufen gehen und stehen wir im Supermarkt und plötzlich kommen da zwei Bullen reinmarschiert, schwer bewaffnet Und dann mussten wir raus, dann wurden unsere Pässe gecheckt und dann hat es geheißen, ja, ihr müsst aus dem Dorf verschwinden. Mhm. Dann haben die uns mit, also sind die mit dem Auto vor uns hergefahren und haben kontrolliert, dass wir auch einen großen Bogen da drum drehen, ne? Mhm. Warum auch immer. Aber ansonsten
gab es. Wie war denn die Route? Wenn du bist jetzt vom Baltikum quasi oben rein, in Anführungszeichen, und dann wie seid ihr gefahren?
Genau, wir sind, also von Anfang Deutschland, wir sind nach Polen, ganz oben in den Norden, Stettin, weil meine beiden Kumpels, mit denen ich da gestartet bin, die kommen aus Hamburg, haben wir gesagt, treffen wir uns da oben. Wollten uns eigentlich in Hamburg treffen, ich habe am dritten Tag eine Lebensmittelvergiftung in Thüringen gehabt.
Ja, und, ich sage, dritte Welt, vorsichtig. Noch,
nee, in Deutschland.
Ja, ich sage ja, Thüringen.
Also,
ja. Als Sachse, immer, ich nutze jede Gelegenheit. Ja. Schönes Land.
Und dann habe ich eben direkt nach Stettin, weil wir für die Einreise nach Russland ein festes oder für die Ausreise besser ein festes Datum hatten und da schnell an der Grenze aufkreuzen mussten. Und dann sind wir eben über Polen, Litauen, Lettland, dann so schräg durch Russland Richtung Kasachstan runter und dann wiederum ja so südöstlich durch Kasachstan.
Seid ihr über wie heißt die neue Hauptstadt oder was heißt neu die
ja, Astana hieß die damals noch, wurde inzwischen nach dem damaligen, inzwischen ehemaligen Präsidenten nur Sultan benannt.
Okay. Ja. Ach stimmt, das hatte ich jetzt gelesen, ja.
Genau. Und wir waren also sowohl eben in Astana als auch dann unten in der ehemaligen Hauptstadt, was glaube ich auch die größte kasachische Stadt ist, Almaty, die auch viel schöner ist. Astana ist so,
das ist halt okay,
ja, man kann sich, genau, also ist halt schon gut strukturiert natürlich, weil das natürlich komplett nach Plan entstanden ist, aber Almaty hat wesentlich mehr Flair und da gibt's auch Berge. Ja, Astana steht ja mitten in der Steppe.
Wie hat dir Kasachstan gefallen?
Sehr gut, sehr gut. Also wenn ich ein Rating machen müsste von den Begegnungen, die wir hatten, wobei ich nicht so drauf aus bin, jetzt gute Begegnungen mit Leuten zu haben, aber muss das wirklich positiv anmerken, da leben die nettesten Leute, die ich jemals irgendwo kennengelernt habe. Wir sind gleich am Anfang, erste abends immer zum Übernachten eingeladen worden, von dem Ehepaar, die haben uns an der Tankstelle, sind die uns begegnet, haben gesagt, ja, kommt mit, fahrt uns nach und am Ortsrande haben die ein Haus und da steht so eine Sauna im Garten, so ein Blockhäuschen und da konnten wir uns waschen und nach 18 Tagen und haben dann ein dickes Festmahl aufgetischt bekommen von der Oma.
Ja. Das ist ja cool. Du hast gerade was Interessantes gesagt und zwar, du bist gar nicht so aus nach Begegnung, ne?
Ja.
Und du sprichst mir da sehr aus dem Herzen, denn ich muss mal kurz ausholen und dann wollte ich mal fragen, warum das bei dir so ist. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über irgendeine Reise und dann danach sagte dann einer aus dem Publikum, ja, okay, aber du zeigst ja gar keine Menschen, so, ne? Oder so. Dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, ich bin auch froh und ich mache das auch unter anderem, weil ich die Menschen nicht sehe. Also ich möchte einfach nicht, ich lege es nicht drauf an, ja, so. Und das stieß so ein bisschen auf Unverständnis, weil vielfach diese Art von Reisen, wie du sie jetzt machst, ja, oder wie ich sie mache, meistens damit qualitativ so gleichgesetzt werden, welche Begegnung man mit, wie sagt man heute, Locals hat, ne? So. Du scheinst ja ähnlich zu ticken, ne? Also so dieses, was ist bei dir so? Du bist auch lieber dann alleine, auch wenn du mit jemandem zusammenfährst, ne?
Ja, also ein Benefit des Radfahrens ist für mich tatsächlich eben dieses Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Also auch wenn ich auf einer stark befahrenen Straße unterwegs bin, widerspricht sich das für mich nicht, weil ich einfach mit mir bin die ganze Zeit und ich brauche nicht diese Begegnungen zu Leuten, um das als eine gute Tour oder eine gute Erfahrung wahrnehmen zu können. Also auch wenn ich jetzt an die Nordkap-Reise denke, die einprägsamsten Sachen, da war niemand dabei. Das war das, wo ich komplett alleine war und wo ich auch weit weg von der Zivilisation war. Also da, das gewinnt für mich nicht an Qualität, weil ich irgendwie mit Leuten in in Kontakt komme. Ich bin aber auch grundsätzlich jetzt nicht so ein absolut sozialer Mensch.
Askan, du hast dich in mein Herz geredet. Sehr gut, sehr gut. Ja, nee, wir sind auch unterwegs, finde ich, die Menschen am besten, die mir eine Cola verkaufen. Aber mehr muss auch nicht sein.
Ja.
Gut, jetzt war Kasachstan, dann China rein. Und ich habe gehört oder gelesen, das weiß ich nicht, du hast dich da irgendwie mit den Grenzsoldaten angelegt. Was war denn da los? Was hast du denn schon wieder gemacht?
Also es war in Kasachstan hatten wir das Problem bei der Ausreise. Wir haben immer versucht, spät über die Grenzen zu fahren, wegen der Zeitverschiebung und eben dem Visum. Also wir haben das schon von Russland nach Kasachstan rüber gemacht. Da ist eine Stunde Zeitverschiebung. Das heißt, wir sind nach 23 Uhr rüber, weil es dann in Kasachstan schon nach Mitternacht war. Und dadurch verlieren wir eben keinen, also wenn wir kurz vor Mitternacht einreisen, dann zählen die paar Minuten bis Mitternacht halt schon als der erste Tag des Aufenthalts. Und das wollten wir nicht verlieren. Und deswegen war es halt immer ratsam, spät rüber zu fahren. Und wir wollten das dann genauso machen von Kasachstan nach China. Und da sind 2 Stunden Zeitverschiebung, wollten wir also dann um 22 Uhr standen wir an der Grenze. Und die hatte zu. Und dann waren nur noch 3 Soldaten da und haben wir gesagt, ja, wir wollen ja ausreisen, könnt ihr nicht irgendwie zumindest dokumentieren, dass wir das versucht haben? Haben die gemeint, nee, ihr könnt morgen früh um 8 wiederkommen. Haben das Zelt um die Ecke aufgeschlagen und bis zum nächsten Morgen gewartet. Dann hat es noch bis 7:45 gedauert, bis sie mal entschlossen haben aufzusperren. Und dann standen wir da am Schalter und, also an so einem kleinen Checkpoint, und dann wurden unsere Pässe angeschaut und der Typ, der da sitzt, schüttelt nur den Kopf und hat gesagt, ihr seid einen Tag zu spät. Wir haben gesagt, ja, ein paar Stunden zu spät. Wir wollten ja rüber, die Grenze ist ja nicht offen und auch keine Informationen online zu finden. Und dann ging ein Theater los. Da haben sie dann einen Bürokratiekrieg über uns hereinbrechen lassen. Sind wir also erst nach langen Streitereien und nachdem wir vielleicht 1,5 Stunden gewartet haben, haben sie uns dann in so ein Hinterzimmerchen geführt, wo wir warten mussten, während einer am Computer saß und irgendwie ein Formular, ich weiß nicht, entworfen hat. Sie noch 3-mal der Strom ausgefallen, musste 3-mal neu anfangen. Und irgendwann nachmittags waren wir dann aus dieser Anlage Richtung China raus und hat's geheißen, wenn das nochmal vorkommt, dann geht ihr ins Gefängnis oder zumindest vor Gericht oder irgendwie sowas. Das war also tatsächlich die einzige negative Erfahrung, die wir in Kasachstan gemacht haben. Und in China, ja.
Nee, waren das Sowjettruppen, also Sowjettruppen, wie sagt man jetzt, russische Truppen, weil die russische Armee steht ja, also als ich damals da war, stand die russische Armee noch an den Außengrenzen und keine kasachischen, also da gab es nur kasachische Polizei, aber russische Armee, die waren.
Das weiß ich nicht.
Partyorientiert,
ja. Ja, aber würde das vielleicht erklären, weil das gar nicht halt zu dem freundlichen Verhalten der Kasaken passt.
Genau. Ja, gut. Ja, und dann China, ja?
Und dann China, also Westchina ist ja auch durch die Medien gegangen letztes Jahr und immer noch hört man immer mal wieder was wegen den Uiguren. Das ist ja komplett Polizei durchseucht, muss man sagen. Alle 70, 80 Kilometer in einer Polizeikontrolle gestanden. Also die sind da stationär an der Straße organisiert und dann werden 2-3 Stunden lang werden Daten gecheckt und man verliert viel Zeit und an manchen Stellen wollen sie einen nicht weiterfahren lassen. Dann sind wir wieder irgendwie auf eine Begebenheit, weil wir sind zum Pass hochgefahren, 75 Kilometer und dann sind wir wieder an so einen Checkpoint gekommen. Und dann hieß es, nee, hier könnt ihr nicht weiter, ihr müsst zurück. Haben wir uns geweigert, zurückzufahren, haben sie unsere Fahrräder hinten auf ihren Pickup geladen und haben uns den Berg wieder runter gefahren zu ihrem Headquarter, zu ihrem Hauptquartier. Und da war dann keiner zuständig. Und hat nochmal lange Streitereien gedauert, bis es weitergehen konnte. Und dann haben sie uns durften wir dann wieder Fahrrad fahren endlich, haben sie uns über einen Pass auf eine Parallelstraße eskortiert, wo wir uns wieder registrieren lassen mussten bei so einem Checkpoint. Da haben sie gesagt, don't dare, traut euch nicht nochmal zurückzufahren dahin, wo ihr eigentlich wolltet. Und dann mussten wir von da aus weiter und waren ein bisschen angefressen von den Begebenheiten des Tages. und saßen dann abends in so einem kleinen Straßenkabuff, haben wir es immer genannt, so ein Restaurant, aber nichts Großartiges. Mhm. Und die hatten eine Gitarre da und hatten, ich glaube, Käse und Milch, so Sachen, die man in China normalerweise gar nicht findet, in Asien generell nicht. Und dann war plötzlich endlich lockere Stimmung und irgendwer hat mir diese Gitarre in die Hand gedrückt und ich kann vielleicht 4 Akkorde drücken, aber irgendwie hat der ganze Schuppen hat plötzlich gerockt und ich habe ein bisschen was gerappt und in dieser Ausgelassenheit hat sich dann plötzlich herausgestellt, die Geschäftsführerin hat wieder die Polizei gerufen, weil ihr das irgendwie suspekt vorkam, dass halt noch nach Einbruch der Dunkelheit da 2 europäische Radfahrer rumlungern und dann ging es halt wieder eine Stunde lang mit denen rumdiskutieren und
Das sind interessante Infos, dass das da so
Aber es hat auch oft damit geendet, dass sie dann Selfies mit uns gemacht haben.
Ja.
Das ist dann doch ganz gut.
Ja, gut, das ist durch die Uiguren, also durch die Unterdrückung der Uiguren dort, ne, das kann ich mir vorstellen, dass sie das echt in den Polizeistaat, was sie ja ohnehin schon sind, aber da nochmal stärker. Ja. Oder andersrum, wo habt ihr da gepennt? Also musstet ihr dann irgendwo in diesen, es gibt da so Restaurant, Pennorte da, so für die Trucker und sowas? Oder?
Ja, genau, wir haben noch gar nicht über das China-Visum gesprochen. Das war das eigentlich Schwierige. Ja, Russland war sofort gemacht, aber China, da mussten wir einen speziellen Antrag stellen. Also muss ich erstmal schriftlich formulieren, was wir da vorhaben. Also wahrscheinlich, dass die irgendwie was in der Hand haben, dass sie wissen, wir sind nicht auf Spionage aus. Mhm. Und musste Hotelbuchungen und ein Rückflugticket vorweisen. Mhm. Also natürlich Flug nur reserviert und sofort wieder storniert danach. Und Hotels genau das gleiche gemacht und wir haben dann immer im Zelt geschlafen einfach. Und zwar auch, also für die Polizisten, die uns da gecheckt haben, war das nie ein Problem. Also da haben wir das auch immer gesagt, wenn sie gefragt haben und das ging klar.
Dann habe ich gesehen, du bist, oder ihr seid auch in das Tarim-Becken gefahren. Ne? Du hast ja eingangs gesagt, also Geografie war bei dir so. Naja. Ja,
was ist das?
Ja, genau. Ich kann mich an meinen Geografieunterricht erinnern und dann hieß es irgendwie so, ja, da gibt's halt das Tarim-Becken, ne, sehr tief und auch heiß und so. Und da wusste ich irgendwie, ja, das will ich mir irgendwann mal angucken. Das war damals bei mir so ein Initialzündung. Das war noch DDR-Zeiten, das war also noch unmöglich. Aber wie war es für dich? Askan.
Ja, also ich habe es gerade gegoogelt, das ist die Taklamakan-Wüste, ne?
Genau.
War, ich glaube, der beste, ja, also rückblickend war das der beste, der einprägsamste und der außergewöhnlichste, außergewöhnlichste Tourabschnitt. Mhm. Wir haben uns dann auch die Route durch die Wüste ausgesucht mit den meisten Kilometern Nord nach Ost und das ist also bis plötzlich einfach in einer anderen Welt. Ja. Ja, und das führte aber eine gute Straße durch. Man kann da hervorragend durchfahren. Und wir haben uns über 20 Liter Wasser mit Panzertape an die Fahrräder geklebt und davor haben wir noch.
Heute heißt das Bikepacking.
Ja. aber davor haben wir noch geredet, wie wir da das überleben, da durchzufahren. Und da haben wir uns Rettungsdecken mitgenommen. Wir dachten, wir werden tagsüber schlafen und das Zelt mit Rettungsdecken abdecken und nur nachts fahren, damit wir nicht bei 40 Grad irgendwie unterwegs sein müssen. Na, hat es halt 7 Grad dann gehabt. Und geregnet. Und es hat nur, ich glaube, 30 Millimeter oder Zentimeter, bin jetzt nicht sicher, Niederschlag im Jahr in der Taklamakan-Wüste. Ja. Und das also war vor allem das Außergewöhnliche, das also eine Wüste mal im Regen zu erleben. Aber das Wasser wäre auch gar nicht nötig gewesen. Es kommt dann irgendwann mittendrin so ein kleiner Hotspot für LKW-Fahrer eigentlich, wo man also essen gehen kann. Und das ist auch auf der Hälfte der Strecke zumindest sind die Straßenränder bepflanzt und da kommt alle 4-5 Kilometer kommt so ein kleines Häuschen, wo irgendwie Wasser hochgepumpt wird, nehme ich an, und da sind also Schläuche gelegt. Okay. Wir haben noch ein paar andere Radfahrer da tatsächlich getroffen, die haben da, glaube ich, ihre Flaschen aufgefüllt, wie wir das mitbekommen haben.
Wie viel Kilometer ist dieser Strip durch die Taklamakan?
540 oder so waren das.
Okay. Ja. Habt ihr eigentlich, da soll es ja Reste oder, also da gibt es Reste der ersten chinesischen Mauer. Habt ihr da was gesehen? Da soll es ja auch.
Oh ja, das wäre mal interessant gewesen, das ja. zu wissen.
Ja, ich habe das auch nur zufällig entdeckt damals. Deswegen tue ich jetzt mal so, das musst ihr doch wissen.
Nee, das haben wir, also wir sind auch gar nicht irgendwie mit dem Gedanken so Sightseeing aufgebrochen, sondern war einfach so die Idee nach China fahren und dann haben wir das gemacht. Das Einzige, was wir Sightseeing-mäßig erlebt haben und auch mitnehmen wollten, war der Canyon in Kasachstan, dieser Sharon Canyon unten, der dann kurz vor der chinesischen Grenze ist.
Und aber danach nichts mehr. Und nach der Taklimakan, dann, wie ging es weiter? Wo hat das dann geendet, quasi eure China-Reise?
In Xining heißt die Hauptstadt von Qinghai, glaube ich. Das kann selbst mit den Begriffen wenig anfangen. Also es ist irgendwo ziemlich zentral drin. Also wir haben halt auch geschaut, dass wir irgendwie so eine Distanz fahren, die wir dann in den 30 Tagen Aufenthalt bewältigen können, plus eben dann noch die paar Tage, die wir dann brauchen, um alles zusammenzupacken.
Ich lese mal vor, ich habe natürlich mega recherchiert. Es heißt über diese Ankunft, dennoch schafften die beiden zum Schluss noch die härteste Etappe der ganzen Tour. 264 Kilometer am Stück, teils nachts mit Stirnlampen gefahren. Von Schirnding fand sich bei diesem Endspurt in einem ganz neuen Zustand auf dem Fahrrad wieder, nämlich wach und schlafen zugleich. So, Herr von Schirnding, erläutern Sie das mal bitte.
Ja, also das war erstens nicht das letzte Mal, dass ich in so einem Zustand war. Und also es war so mal an der Oberfläche kratzen. Es war eindrücklich eigentlich auf der Nordkap-Tour, wo ich ein paar Tage, ich glaube 3 Stunden im Schnitt geschlafen habe und mit Gegenwind dann immer zu kämpfen hatte und da wirklich das Halluzinieren angefangen habe und die Augen halt gerade noch so weit offen sind, dass ich den weißen Begrenzungsstrich am Straßenrand sehen kann und so halt gerade so den Lenker noch gerade halten kann, um mich zu orientieren, um nicht irgendwie auf die Gegenfahrbahn abzukommen oder in den Straßengraben zu fahren. Ich mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen.
Wart ihr da unter Zeitdruck, warum ihr da los? Also ich meine, man muss ja auch nochmal sagen, ne, 264 Kilometer am Stück mit Reiserädern, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, als sich jetzt hier irgend so einen relativ leichten Hobel und dann Hintern zu klemmen und loszufahren. Ne? So.
Schön gesagt,
Musstet ihr Zeit aufholen? Also wärt ihr sonst rausgefallen aus einer zeitlichen Begrenzung oder habt ihr euch einfach gesagt, Attacke?
Ja, also wir mussten natürlich wegen den Visa ein bisschen uns beeilen, aber es war jetzt nicht derart eilig. Wir wollten halt auch einfach irgendwie ein bisschen so Grenzen verschieben und eine Erfahrung dabei schaffen. Ich habe das, glaube ich, zweimal gemacht auf so einer Tour, dass ich so einen 50-Kilometer-Tag gefahren bin. Und das waren die langweiligsten Tage überhaupt. Das war so, wenn ich auf Fahrradtour bin, ich will ja Fahrrad fahren.
Ja.
Das, also auch wenn ich in diese Facebook-Gruppen schaue und so, das wird immer kritisiert, wenn jemand viele Kilometer fahren will, aber ich denke mir halt so, darum geht's doch. Also es jetzt nicht unbedingt um hier eine besondere Leistung zu erbringen, zumindest nicht nur, aber es geht doch ums Fahrradfahren. Ich will das doch den ganzen Tag dann auch auskosten. So.
Ja, ich glaube, in den Facebook-Gruppen, was da ist auch interessant, dass du das ansprichst, ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo in irgendeiner Podcast-Folge mal angesprochen. Was mir auffällt, ist tatsächlich, dass Kilometer mit Erlebnis gleichgesetzt wird. Und ich glaube, das ist das, was dann auch kritisiert wird oder besprochen wird. Ne? So, das, so, weiß ich nicht, es gibt ja häufig Leute, die so, war ein toller Vormittag, weißt du, und dann so 900 Kilometer und 3 Bilder. So, wo man sagt, okay, was ist jetzt die Botschaft? Also, wenn willst du sagen, du bist 900 Kilometer gefahren und das war für dich wie ein Vormittag, toll, ist aber in der Gruppe, also es ist ja, was ist der Mehrwert, ja? So, ja. Dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ich mache Radtour und dann, ich will da einfach das erleben und erleben ist für die halt langsam fahren. Also ich könnte jetzt auch persönlich, mit 50 Kilometern wüsste ich gar nicht, das finde ich fürchterlich, ja? Also aber nicht, weil es nur 50 Kilometer, ich mache es nicht an der Strecke fest, sondern eher, weil du, wie du sagst, ne, der Tag ist doch so lang und man kann sich doch so viel angucken und auch sehen und erleben. So, ich glaube, dass dieser Leistungsgedanke gerade so ein bisschen da, also dass das die Leute entzweit, dass sie sich dann unter Druck gesetzt fühlen. Wo ich mir dann aber sage, ja, dann weiß nicht, wenn das dich schon unter Druck setzt, dann weiß ich nicht.
Ja. Ja, total.
Ja. So, China. Jetzt wird's frisch. Jetzt habe ich aber, jetzt geht's ums Nordkap. Und das war ja auch der Grund, warum du mir geschrieben hattest. Und bevor wir jetzt über die Nordkap on the Rocks quasi sprechen, Version, ich habe rausbekommen, du bist zweimal, also hast zwei Anläufe gemacht. Und lass uns mal über den ersten sprechen. Also du bist schon mal losgefahren und aber nicht angekommen oder so. Stimmt das? Oder erzähl mal darüber.
Genau. Ja, Ende September oder Anfang Oktober 2019 war das. Da habe ich mit Dr. S oder Michi, der ist Driss mit Nachnamen, deswegen Dr. S.
Ach so. Das ist ja cool.
Ja, ist immer schwierig, wenn ich drüber rede. Normalerweise nenne ich ihn halt Dr. S, aber versuch mal bei Michi zu bleiben.
Ist immer gut, einen Arzt dabei zu haben.
Genau, wir haben telefoniert oder gevideochattet und so übers Reisen gesprochen und übers Radfahren und Reiseziele. Und er hat mir einen Link geschickt zu einer Doku, die heißt I Want to Run. Und das ist ein, weiß nicht, ob du es kennst, also es ist ein Film über einen Ultra, eine Art Ultramarathon irgendwo von ziemlich weit unten in Italien bis rauf zum Nordkap. Mhm. Und das laufen die halt in, ich weiß nicht, 64 Etappen oder was. Ziemlich krass, was die machen auf jeden Fall. Und das ist das erste Mal, dass ich irgendwas vom Nordkap gesehen oder gehört habe. Und ich habe sofort gedacht, dass das halt ein schönes Reiseziel ist oder nördlichste Punkt Europas, warum nicht eine Fahrradtour dahin machen. Und dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen alles Notwendige an Ausrüstung zusammengekauft. Und
du bist immer schnell, ne, mit deinen Touren. Ne? So China, so, oh ja, lass mal loslegen. Was brauchen wir? Ja. Los geht's.
Ja. Also so, ich ersticke ungern in der Vorbereitung. Das ist, ich will da nicht zu viel Gedanken drum machen. Ich komprimiere das gerne auf einen möglichst kurzen Zeitraum. Und dann geht's los. Und war ich halt körperlich nicht so fit oder ja, nicht so gut vorbereitet, vor allem nicht auf die Belastung eingestellt. Und hatte am Anfang noch irgendwie vor 180 Kilometer am Tag, weil ich dachte, das ist vielleicht so ungefähr das Maximum. Und ich hatte nicht so viel Zeit. Ich hatte einen Termin irgendwie Ende November wegen einem Vortrag. Und dann habe ich mir ausgerechnet, ja, also 180 am Tag muss ich fahren, um hin und zurück zu schaffen. Und dann habe ich festgestellt, hey, 180 ist ja spielerisch gemacht, dann fahre ich doch 200 oder fahre ich doch 210.
Bin dann irgendwo beim 210er Schnitt
rausgekommen. Ja. Und nach 10 Tagen war halt, habe ich eine Riesenentzündung im Oberschenkel gehabt.
Ja.
Auf halber Strecke und bin dann in Sundsvall, heißt die Stadt in Schweden, musste ich dann aufhören, war dann noch im Krankenhaus. Die haben gesagt, ja, mit Schmerzmitteln, wenn du dich vollpumpst, dann kannst du noch weiterfahren. Aber das ist halt nicht meine Vorstellung von Fahrradtour. Also sowas nehme ich kategorisch nicht mit, prinzipiell nicht mit. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das im Jahr drauf nochmal, zur gleichen Jahreszeit, zum gleichen Startdatum fahre ich los und dann besser vorbereitet und dann ziehe ich es halt durch.
Kurze Frage. Ja. Du sagst gerade so, du planst mit 180 und so. Ist das, also, man kann das Nordkap ja auch mit einer normalen, Anführungszeichen, Radtour machen, ne? Also, weiß ich, 100 Kilometer am Tag oder 100, 150, wenn es rollt. Dir ist der sportliche Aspekt dann auch schon wichtiger, offensichtlich, oder?
Ja, mega wichtig.
Okay,
cool. Absolut. Also grundsätzlich mich eben an feste Prinzipien zu halten. Ich bin ja auch mit zwei Leuten gefahren dann beim zweiten Mal und ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Anführertyp, der hier Leuten Ansagen machen muss. Und wenn man mit jemandem fährt, ich finde, dann muss man halt vorher eine klare Abmachung haben, wie man das macht so, sonst der eine sagt nach 120 Kilometern, jetzt wäre aber mal Zeit, ein schönes Plätzchen zum Zelten zu suchen und der nächste will dreimal am Tag essen gehen. Man muss sich halt vorher dann komplett im Klaren sein, was man da macht, und ich habe so eine Art Kodex entworfen, also wo beide dann eben zugestimmt hatten, dass wir das auf diese Art und Weise durchziehen, und da stand drin, wir sitzen spätestens um 5 Uhr auf den Fahrrädern und wir gehen frühestens um 9 Uhr abends auf Zeltplatz oder Schlafplatzsuche und wir fahren 214 Kilometer, hatte ich ausgerechnet. Bei der Gesamtstrecke müssen wir es dann in 35 Tagen schaffen, was, kommen wir sicher noch drauf, dann nicht geklappt hat aufgrund von ein paar Verzögerungen. Und ja, solche Sachen stehen halt da drin.
Und das haben sie leichtfertig unterzeichnet, ja, mit ihrem Blut.
nicht ganz leichtfertig. Wir haben noch eine Tour vorher gemacht nach Prag. Irgendwie so eine 3-Tages-Tour hin und zurück, wo wir schon mal Ernstfall simuliert haben. Genau.
Und dann erzähl mal, und dann seid ihr los und dann, ach so, das erste Mal bist du ja los und dann war der Oberschenkel, der dich zum Abbruch gezwungen hat. So.
Und dann hast du gesagt, also,
nochmal.
Da habe ich gesagt, nochmal. Und ich habe, also mit jedem, dem ich da irgendwie drüber gesprochen habe, die meisten Leute haben gesagt, ja, dann siehst du mal, ne? Nicht so viel fahren, nicht so viel, musst du halt weniger machen das nächste Mal, musst du Pausen machen und so. Und für mich war so klar, nee, ich muss mich noch ein bisschen besser vorbereiten, dann kann ich den Schnitt auch übertreffen. Und das war dann auch mein Anspruch. Und ich habe, also das ganze letzte Jahr mega viel Rad gefahren, in Frankreich und Italien gewesen, tausende Kilometer. Und dann und war also mehr als gut vorbereitet, und dann war das auch, ja, also körperlich überhaupt kein Problem, das zu fahren.
Das ist echt eine Frage der Resilienz, ne? Und wie man, also das hat auch nichts mit Schmerz zu tun.
Ja.
Sondern, also ich glaube, viele setzen das dann gleich, ne? Dieses, oh Gott, du musst ja völlig, das tut ja, muss ja alles wehtun. Nee. Also ich glaube, dass der Körper das halt, dass er kann das lernen, damit umzugehen, ne? So.
Ja. Ja, ja. Und auch das Schmerzempfinden ist viel geringer in so einer Situation. Es ist schwierig zu beschreiben, dieses Gefühl, dass sich nach drei, vier Tagen entwickelt, das ist wie Ekstase einfach.
Irrsinnig. Ja, das ist nämlich zwischen Wach und Schlafen zugleich.
Genau, ja, das
Flow. Ist der Kreis wieder. Ja. Wahrscheinlich so ein Ultra-Flow, den man dann hat, ne?
Ja, das, Flow ist ein gutes Wort dafür. Ja. Flow, Ekstase, und das reißt halt einfach nicht mehr ab. Und dann, es stellt sich auch gar nicht mehr irgendwie die Frage, so, stehe ich jetzt um 3 Uhr morgens auf oder bleibe ich noch ein Stündchen liegen, sondern so, hey, ich habe gerade geblinzelt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mich aus dem Schlafsack zu schälen.
Ihr wart erst zu dritt und dann so nach und nach, erzähl mal, was war da?
Ja, es ist also das erste Unplanmäßige war, war mal wieder Thüringen. Und eine dort zugezogene Lebensmittelvergiftung. Da haben wir, also mir ist plötzlich so ein bisschen schwummrig geworden, dachte ich, ach komm, es wird
dann
schon.
Dann war es nicht die Original-Thüringer Bratwurst.
Ja, es war, ich weiß gar nicht, was war, ich glaube Spaghetti oder irgendwas hatten wir gegessen. Und dann haben wir an der Bushaltestelle hatten wir kurz angehalten und dann bin ich einfach zusammengesackt und hab also angefangen zu kotzen und bei den anderen beiden ging es dann innerhalb von 15 Minuten auch los. Dann Julian und ich lagen da in dieser Bushaltestelle drin und haben den Boden vollgereiert und die Annika hat noch irgendwo geklingelt bei irgendwelchen Leuten, die so nett waren, sie dann auf dem Klo kotzen zu lassen bei sich. Und naja, und irgendwann
Entschuldigung, darf ich bei ihrem auf ihrem Klo kotzen? Klo natürlich. Kotzen, ja. Gerade durch links.
Also wenn du mal richtig gesoffen hast, ne?
Ja.
Und der richtig schlecht war, so halt gar kein Vergleich. Das ist so ein Lebensmittelvergiftung, viel unangenehmer ein.
Ja.
Und dann.
Ja, ich glaube, weil du sie nüchtern erlebst. Das ist das Problem.
Ja.
Das ist der Mist.
Ja. Stimmt. Ja. Und dann lagen wir da und konnte kaum noch gerade ausschauen. Da habe ich irgendwann eine Stimme gehört und dann stand da so ein Typ und hat gesagt, er vermietet Ferienwohnungen.
Mhm.
100 Meter weg. Wir haben uns wirklich den perfekten Ort dafür ausgesucht. Und dann konnten wir da ein paar Tage in diese Ferienwohnung, bis wir uns einigermaßen regeneriert hatten.
Mhm.
Und sind dann am ersten Tag nach Hamburg weitergefahren.
Mhm.
Und da hat Julian hat dann da beschlossen, dass er aufhört.
Hm. Genau. Ich finde das ohnehin immer interessant, ne? So eine Lebensmittelvergiftung, wie es quasi innerhalb von, sagen wir mal, Minuten oder zwei Stunden, ja, wenn du es zusammenzählst, dich so ruppt, dass du ja ein, zwei Tage mindestens irgendwie nicht reagieren kannst, ne? Oder schwach bist. Das finde ich total faszinierend.
Ja. Also bei der China-Tour, wo ich die erste Lebensmittelvergiftung hatte, das war in einer kleinen Art Pizzeria in irgendeinem kleinen Dorf. Und normalerweise kippe ich halt richtig viel Olivenöl.
Aber merkst du, Askan, zweimal Pizza. Italienisch.
Ja.
So.
Ich gehe immer italienisch essen. So.
Das, immer weißt, in das Thüringen. Einfach, wenn in Thüringen, dann doch italienisch. Ne?
Ja. Das ist etwas, worauf man sich verlassen kann. Ich probiere da ungern Neues aus, da kriegt man irgendwas vorgesetzt so und dann habe ich Hunger, aber muss mich da durch irgendwas durchquälen und so. Pizza oder Nudeln, da weiß ich, woran ich bin. Das ist selten, kommt es vor, dass man mal eine schlechte Pizza Margherita vorgesetzt bekommt. Mhm. Und also normalerweise kippe ich halt viel Olivenöl drauf und damals hatte der kein Olivenöl da, das war auch kein Italiener. Das war, also ich weiß nicht, ein anderer, aus von einer anderen Nation jedenfalls, ist da Olivenöl gehört dann nicht zum festen Bestandteil eines Essens, aber Tzatziki. Und da habe ich dieses Tzatziki auf die Pizza geklatscht und da lag wahrscheinlich der Hund begraben. Und dann, wo ich weitergefahren bin, ist mir so schwummrig geworden, habe noch schnell ein paar Liter Wasser gefiltert an einem Bach und mich dann an den Rande eines Fels, am Rande eines Fels habe ich mein Zelt aufgeschlagen und die ganze Nacht, kann man gar nicht beschreiben, sofort das Klopapier ausgegangen, nur noch Ersatzkleidung gehabt. Und dann bin ich nackt im Gestrüpp vorm Zelt gelegen und habe um Hilfe gewinselt, weil ich das Wasser am Fahrrad vergessen hatte und fürchterlichen Durst hatte.
Aber hast ja einen Bach gehabt, ne? Aber das dann,
der war schon weiter.
Ach so.
Der war schon ein Stück zurück. Ja, und irgendwann nachts habe ich es dann geschafft, mich schnell aufzuraffen, zum Fahrrad zu hüpfen und das Wasser zu holen, einen Schluck zu trinken, aber auch gleich wieder rausgekotzt einfach.
Ja, scheiße.
Ja. Naja, aber zurück zur Norwegen, zur Nordkap-Reise. Also nach Hamburg waren wir dann nur noch zu zweit, sind dann nach Dänemark weitergefahren. Ich habe vorher gesagt, so, ich will möglichst wenig auf Verkehrsmittel zurückgreifen, also keine langen Strecken mit der Fähre machen. Wir haben uns dann eine Route gesucht, die nochmal südöstlich durch Dänemark geht, wo wir zweimal für ganz kurze Stücke die Fähre nehmen. Rein über Brücken kann man leider nicht fahren, das ist nur Autobahn oder Zug, aber mit dem Fahrrad nicht möglich. Und dann sind wir bei Helsingborg, heißt das immer, nach Schweden rüber und dann so Richtung Ostküste langsam rübergefahren. Annika hatte da nochmal einen Sturz unterwegs, wo ein Pedal abgebrochen ist. Muss auch dazu sagen, sie hat relativ dünne Reifen gehabt. Und kennst du vielleicht, dass gerade, also in Deutschland weniger, aber im Ausland das oft so ist, dass die Straßen so Teerwülste an den Seiten haben oder schräg abfallen an der Kante.
Oder auch die Radwege in Schleswig-Holstein durch die Wurzeln. Mies sowas.
Und das war die erste Nacht, wo die Temperaturen mal in den Keller gefallen sind. Und da ist sie halt auf so einem Stück Straße einfach gewesen, das schräg abfiel und da sind die Reifen weggerutscht und ist sie gestürzt. Hier ist nichts passiert, aber das Pedal ist halt gebrochen und ohne Pedal ist halt ziemlich aufgeschmissen. Dann haben wir zwei Tage gebraucht, um Ersatzpedale aufzutreiben. Ging es ziemlich gut durch bis zur finnischen Grenze. Dann standen wir also schon jenseits des Polarkreises und die Finnen haben wohl irgendwie versäumt, auf ihrer Website klar und deutlich zu schreiben, wer jetzt einreisen darf und wer nicht. Jedenfalls die da an der Grenze standen, die waren uns nicht besonders wohlgesonnen und haben uns von vornherein einfach abgelehnt. Haben gesagt, nee, ihr kommt hier nicht rein. Ja, und da hat argumentieren nichts geholfen. Mhm. Nichtsdestoweniger haben wir es natürlich versucht und sind dann da 3 oder 3,5 Stunden rumgestanden. Was wir mal besser nicht hätten machen sollen, denn wenn man nicht gleich umdreht, dann sind die dazu verpflichtet, Papierkram zu machen. Was ich auch wollte, dass die ein bisschen Arbeit dann wenigstens mit uns haben. Und dann haben sie sich richtig schön Zeit gelassen dafür. Es ging halt an der Stelle nicht weiter. Und dann haben wir irgendwie einen Plan B gebraucht. Zuerst sah es halt so aus, als wäre da jetzt die Tour zu Ende. Da habe ich gedacht, ja gut, Tour zum Polarkreis, auch ganz nett. Und Nacht drüber geschlafen. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist nicht ganz nett, Mann. Ich will zum Nordkap. Ja. Und die hatten uns gesagt, ihr könnt weder nach Finnland rein, noch nach Norwegen. Ihr könnt, dreimal haben sie uns gesagt, sie hätten mit der norwegischen Grenzpolizei telefoniert und wer von Schweden kommt, kann nicht nach Norwegen einreisen. Mhm. Wir hatten halt eigentlich eine ganz andere Information. Na, gesagt, gut, also wenn das jetzt auch nicht geht, dann müssen wir da halt ein bisschen nachhelfen. Und dann sind wir bei einer ganz netten Familie untergekommen. Die Annika hat öfter mal irgendwo geklingelt, wenn sich's angeboten hat, wenn wir irgendwo rausgekommen sind, wo Zivilisation war. Und die Schweden haben ja immer so Hütten im Garten, so kleine Gartenhütten. Und da konnten wir in dieser Hütte ein paar Tage bleiben. Und
das ist ja nett.
Beschmieden, genau. Und dann sind wir in den Baumarkt gegangen und haben uns eine Säge und ein paar hundert Meter Schnur und 2 kleine Schneeschaufeln geholt und haben dann auf der Satellitenkarte eine Stelle am Fluss, habe ich vergessen zu sagen, die Grenze zwischen Schweden und Finnland ist ein Fluss auf kompletter Länge, also man kann nicht einfach da 3 Meter um die Grenze rumgehen und ist dann drin, sondern ist halt dieser Fluss im Weg und haben beschlossen, ja, dann entern wir Finnland eben auf dem Wasserweg und haben dann auf der Satellitenkarte eine Stelle rausgesucht, wo wenig Zivilisation zu sein schien und sind dann dahin gefahren und haben festgestellt, so der Fluss ist halt 200 Meter breit und hat eine Mordsströmung und da treiben dicke Eisschollen runter und deswegen wird es wohl ziemlich unmöglich oder zumindest riskant und waghalsig, da drüber zu fahren. Da habe ich gedacht, nee, Mann, ich rufe jetzt nochmal in Norwegen an. Das kann nicht sein, dass wir da nicht einreisen können. Und dann haben die gesagt, doch, kein Problem. Natürlich könnt ihr einreisen. Ihr müsst halt in Quarantäne 10 Tage. Da habe ich gesagt, ja gut, das ist ja die Info, die wir hatten. Mhm. Dann machen wir das jetzt. Und da waren wir dann auch schon ein bisschen unter Zeitdruck, weil diese Regelung nur noch für 2 Tage oder für 3 Tage gegolten hat. Und danach musste man mit irgendwelchen Negativtests und so weiter
Hätte man die auch machen können an der Grenze, die Negativtests? Nee. Nee, dann im Ort vorher. Hätte ich dann
irgendwo in Kiruna machen müssen, der letzten großen Stadt vor der Grenze. Also wäre wesentlich umständlicher gewesen und dann hätte ich auch in ein spezielles Corona-Hotel gemusst, da kommt dann nicht mehr jedes Hotel in Frage. Und ja.
Nur auch zusätzliche Kosten, ne? So durch so ein bezahltes
selber dann. Ne? Klar, genau. Mhm. Und dann haben wir noch einen anderen finnischen Grenzübergang auf dem Weg dahin probiert. Die haben dann auch also wohl die Regeln so ausgelegt, wie sie auf der Website standen. Ja, haben dann die Pässe angeschaut und gesagt, ja klar, gut, kommt, versucht Distanz zu Leuten zu halten, aber kommt rein. Und dann hat er gesagt, warte kurz, ich muss euch noch schnell einen Computer eingeben oder muss noch schnell meinen Boss fragen oder irgendwas. Und da wusste ich, oh je, jetzt sehen die, dass wir an der anderen Grenze abgewiesen wurden. Und genauso war es. Dann hat es geheißen, nee, könnt hier nicht einreisen. Und dann, hab ich eben gesagt, gut, dann nehmen wir halt diesen 600-700 Kilometer Umweg über Norwegen in Kauf. Ja. Also noch zum besseren Verständnis, Finnland ragt wie so eine Zacke zwischen Schweden und Norwegen. Und wäre halt einfach der direkte Weg. Und deswegen, wie du sagst, ja, nach Westen dann gefahren, Richtung Küste. An der Grenze stand dann ein Polizeiauto. Die sind dann schlotternd in den Schneesturm rausgekrochen, der da geherrscht hat. Und haben mir noch auf die Finger geschaut, wie ich das Hotel dann am Handy gebucht habe, weil ich nicht sicher war, so 9 oder 10 Nächte, ob das irgendwas, ich war mir mit der Zeitspanne nicht ganz klar. Aber ich musste auf jeden Fall 10 Tage in Quarantäne, genau. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob 9 Nächte reichen. Und deswegen habe ich es dann an der Grenze gebucht. Und dann ja, musste ich kilometerweit schieben, weil die Straße so glatt abgeräumt war, dass und durch den Gegenwind halt der Lenker nicht mehr absolut gerade zu halten war, dass es bei jedem kleinsten Schlenker das Rad einfach weggerutscht wäre.
Lass uns mal kurz, bevor du nach Norwegen einreist jetzt oder weiter nach Norwegen einreist, du hast ja jetzt angedeutet, da Schnee und Eis und so. Also welcher Monat war das jetzt und was hattest du für ein Wetter? Welche Temperaturen?
Ja.
Zelten, ging das noch?
Ja, oder? Also es war, überlegen, 12. Oktober bin ich losgefahren, dann musste es... Ich war am 17. November, war ich aus der Quarantäne wieder raus. Das heißt, es muss 7. November.
Ist auch schon Polarnacht dann, ne? Da oben.
An der Stelle noch nicht. Nach der zwei, drei Tage nach der Quarantäne bin ich in die Polarnacht gekommen. Und die Temperaturen waren, also vor dem Polarkreis noch ziemlich moderat. Also irgendwie so, ist vielleicht mal auf -3 Grad runtergegangen oder so, aber im Mittel hat es vielleicht knapp über 0. Und dann wurde es nach dem Polarkreis, ist halt auch immer auf -10, aber es war trotzdem untypisch warm für die Jahreszeit. Ich habe eigentlich mit wesentlich tieferen Temperaturen gerechnet. Dachte, wir werden uns irgendwie mit -20 oder noch weniger rumschlagen.
Aber trocken, ne? Also trockene Kälte, oder? Oder hatten
wir auch wir hatten Regen. Richtig viel Regen. Aber also die Kälte an sich, ja, also trockene Kälte, aber wir hatten richtig viel Regen. Und ich hatte mir natürlich die beste Regenkleidung organisiert, die ich irgendwo herbekommen konnte. Und mein Cousin arbeitet bei Gore, da habe ich eine gute Connection, deswegen hatte ich da das Allerbeste.
Du bist ja gleich lebende Test gewesen.
Nochmal?
Da bist du der lebende Test gewesen, sozusagen.
Ja. Also das, da mit schlechter Regenkleidung unterwegs zu sein, das ist.
Dann sag mal kurz, welche Membran hattest du dann mit?
Das war, warte mal, das liegt hier irgendwo auf dem Boden rum.
Das Packlight?
Shit, ist zu weit weg. Ich hab Kopfhörer auf. Das ist auf jeden Fall diese Active. Genau.
Ja, habe ich auch. Gut, die Antwort war richtig, super.
Genau, ich glaube, ich habe es auch auf einem deiner Fotos gesehen. Ich glaube, du hast das gleiche in schwarz.
Ja, das kann sein, ja. Sehr gut.
Und also das lässt sich halt mega klein komprimieren und funktioniert hervorragend. Und die Annika hat am Anfang, hat sie eine, ich glaube von VD oder irgendwas, aber die Marke ist jetzt auch vollkommen wurscht. Also jedenfalls da, wo sie das gekauft hat, wurde ihr das als Regenjacke verkauft, aber eigentlich war das... ein besserer, oder kein besserer, einfach nur ein Anorak. Und hat sich halt sofort vollgesogen. Da war nicht mal Wasser abweisend. Es war einfach, ja.
Ja, wenn es nass ist, ist es dann, kann nicht mehr Wasser rein.
richtig untauglich einfach gewesen. Und dann hat sie sich in Flensburg, ist sie zum Intersport und hat sich da lang beraten lassen. Da ist dann mit der teuersten Regenjacke rausgekommen. Und die war halt so regenabweisend wie ein Schwamm. Das war genau das gleiche Ding. Einfach hat sich, also natürlich nicht gefüttert, aber ist sofort durchgegangen. Und war bis auf die Knochen ist sie nass gewesen. Das war richtig ungut natürlich und unangenehm für sie.
Hat sehr Spaß
aber gehabt. Weiter oben bei kälteren Temperaturen hast du ja nur noch Schnee. Ja. Wenn es dann erstmal nicht mehr regnet, dann geht es auch wieder klar. Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren.
Nee, wir sind jetzt wir hatten über das Wetter gesprochen, Temperaturen wunderbar und jetzt reist du quasi nach Norwegen ein und da war es dann winterlich und eisig sozusagen.
Ja, genau. Und dann, also irgendwann, die Straßen sind dann nicht immer so, irgendwann fahren dann auch wieder Schneepflüge, die Oberfläche aufrauen und dann geht es auch wieder zu fahren. Und so bin ich dann irgendwann in Narvik, heißt es, auf Höhe der Lofoten, im Hotel angekommen. Hab dann da 10 Tage in einem kleinen Zimmerchen verbracht.
Warst du dann alleine? War da Annika noch dabei, oder?
Das habe ich völlig ausgespart gerade. Ja. sie hat dann das Handtuch geschmissen, kurz nachdem wir es das zweite Mal bei der finnischen Grenze probiert hatten. Hat sie gesagt, jetzt... hört sie auf. Und ist auch erstmal nicht im Guten auseinandergegangen. Ich meine, es ist auch so eine Sache, die im Kodex drin stand, nicht aufgeben. Ja. Oder wenn, dann nur aus triftigem Grund.
Ja.
Und also inzwischen ist alles wieder cool. Aber
ja, also ich kann mir das vorstellen, dass das ja durchaus eine mentale Belastung ist. Ne? Also wenn du bist, dann fährst da hoch, du hast dann die Konfrontation mit dieser Grenze, dass da nicht weitergeht, und das ist ja schon, also du bist ja dann auch im Nirgendwo, ne, und hängst dann da irgendwie zwischen allem, so mehr oder weniger. Kann man nachvollziehen, ja. Aber wenn im Kodex steht, es wird nicht aufgegeben, dann, tja.
Dann wird nicht aufgegeben.
Dann wird nicht aufgegeben.
Ja. Genau. Und dann, also sie hat dann aufgehört und ich bin dann eben alleine weitergefahren. Es waren dann noch 2 Tage, bis ich da im Hotel dann rumsaß. Und es war eine unspektakuläre Zeit. 10 Tage im Zimmer. Es gab so eine Grauzone, dass ich für wichtige Lebensmittelbesorgungen raus darf. Und es war direkt runter ein Supermarkt. Das habe ich dann großzügig ausgelegt und einmal am Tag wahrgenommen. Und nach 10 Tagen bin ich rausspaziert. Aber die mussten mir sogar das Frühstück aufs Zimmer bringen. Ich durfte da nicht, obwohl ich der einzige Gast zeitweise da drin war, durfte ich nicht im Frühstücksraum essen. Aber die waren richtig nett. Das muss man schon dazu sagen. Richtig nette Leute.
Aber da bist du bestimmt wie ein Tiger im Käfig dann irgendwann mal rumgerannt, ne?
Ja, das ist also vor allem so ist ein ziemlich abrupter Stopp, ne, von über 200 Tageskilometern runter dann auf null und ein Bewegungsradius von irgendwie 5 Metern. Ja. Hab mich schon sehr gefreut, wo es dann weiterging. Hab dann da in Quarantäne auch mal geduscht nach, ich glaube, 26, 27, 28 Tagen irgendwie so.
Ah, okay. Wahrscheinlich haben sie deshalb gesagt, eigentlich hätten Einreisende gar nicht dahin gemusst, aber die haben dann gesagt, bei dir, nerv, den schicken wir mal in Quarantäne, aber nicht aus Corona-Gründen.
Ja. Ja.
Das ist bei der Gelegenheit noch mal kurz eine Frage. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass 95% der Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, 25, 26 Tage nicht quasi duschen. Ne? So, wie machst du das mit der Körperpflege?
Hast du also ehrliche Antwort, oder, gar nicht?
Gar nicht.
Gar nicht. Ich habe kein natürliches Bedürfnis, mich zu waschen. Das hört sich jetzt richtig rough an einfach, aber es ist, auch wenn ich jetzt irgendwie eine Woche allein zu Hause bin, springe ich nicht unter die Dusche so. Ich fühle mich nicht unwohl, nur weil ich mich nicht wasche.
Hast du auch so einen interessanten Selbstreinigungseffekt des Körpers festgestellt?
Ja. Es stinkt auch überhaupt nicht, ne? Nach 4-5 Tagen bist du durchs gröbst du wahrscheinlich schon durch. Ja.
Irgendwann ist dem Bakterien.
Also ich fühle mich nicht eklig oder wie auch immer. Es entsteht wahrscheinlich ein ziemlich selbsterhaltendes Bakterienmilieu.
Ja. Ja, ich hatte das auch mal 1993, glaube ich, haben wir auch mal 4 Wochen nicht gewaschen. Und da habe ich eben festgestellt, also da habe ich Dreadlocks bekommen dann danach. Aber das war der einzige Nebeneffekt. Also der Haupteffekt war, zu sehen, wie der Körper dann doch, also man denkt immer so, Gott, oh Gott, ja, man ist völlig unten, aber dadurch, dass du auch viel fährst und dich bewegst und ich glaube auch durch den Schweiß, dass dann auch eine Grundreinigung stattfindet. Aber okay, ja gut, duschen, das ist natürlich dann wunderbar, ne? Duschen und ein bisschen schlafen.
Ja, genau, ja, sehr viel geschlafen, um die Zeit irgendwie rumzubringen. Und dann, wie gesagt, am 27. November weitergefahren Richtung Norden,
Nordkap. Wie viele Kilometer waren es dann noch bis zum Nordkap?
Ich glaube so, zuerst glaube ich, habe ich auf der Karte gesehen, 600 noch was oder 720 oder so. Und es war dann noch einen Ticken länger, weil da irgendwie eine Route mit der Fähre mit drin war und sowas habe ich immer versucht zu vermeiden. Also vielleicht 800 Kilometer ungefähr. Und habe dann gedacht, ja cool, in 4 Tagen stehe ich oben. Und
konntest du bei den Bedingungen so fahren, so schnell?
Ja, Ja, also ich trotz heftigem Gegenwind, aber ich habe halt dann einfach, also beim Rauffahren ging es noch, beim Zurückfahren war das Wetter noch ein bisschen unerbittlicher. Da habe ich dann halt einfach auf Schlaf verzichtet, um die Kilometer irgendwie voll zu machen. Und also ich bin keinen hohen Schnitt gefahren, das war irgendwie bei vielleicht 16 km/h.
Ja, ja. Na gut, aber die über die Dauer, ne?
Ja.
Aha. Und dann hat sich der Wind einmal hoch zu und einmal runter zu. Das ist aber auch, ne? Was hast du da gebucht? Du wirst mich ja beschweren.
Ja, also ich hatte einen guten Tag. Das war da, also windmäßig gesehen, das war der zweite Tag nach der Quarantäne. Da bin ich, hatte ich Rückenwind. Da habe ich vor 6 Uhr abends habe ich 250 Kilometer voll gehabt und konnte ausgiebig essen gehen und ja.
Das wunderbar.
War ich habe gesehen. Erfolg und und dann dachte ich so, ja, jetzt gibt's kein Halten mehr. Und am nächsten Tag war halt der größte Gegenwind bis zu dem Zeitpunkt. Und da ging's dann nach Alta, heißt es, letzte große Stadt vorm Nordkap, nördlichste Stadt. Und nach Alta, da habe ich eine Frau vom Supermarkt getroffen, die mich so ein bisschen gefragt hat, was ich da mache. Und ich gesagt, ja, ich fahr zum Nordkap und zum Nordkap im Winter, so, ja. Und dann hat sie gemeint, ja, hier kommt dann ein Campingplatz in irgendwie 10 Kilometern. Da kannst du hin, habe ich gesagt, nee, ich habe noch 40 Kilometer auf der Uhr, muss noch weiter. Dann hat sie gemeint, ja, aber hier geht es jetzt in die Berge. Ich gesagt, okay. Also ich setze mich ja vorher nie so mit der Route auseinander. Ja. Ich trage Punkt A und Punkt B ein und vielleicht noch irgendwie so ein Zwischending, wo ich eine Fähre umfahre. Und das war's. Und dann ging es also tatsächlich rauf in die Berge und da war ein Mordsschneesturm und hat sich unglaublich gezogen, bis ich dann da war und wo dann die 214 Kilometer voll war, habe ich nichts, keinen Platz irgendwie, keine ebene Fläche gesehen, wo ich das Zelt hätte aufstellen können. Und habe ich wieder auf der Satellitenkarte geschaut und dann sehe ich, da kommt da so ein kleiner Weg in 2,5 Kilometern, der zu, ich weiß nicht wohin führt, aber vielleicht kann ich mein Zelt auf diesem Weg aufschlagen. Und bin ich dahin und dann war das aber abschüssig und 100 Meter weiter unterhalb der Straße habe ich dann so eine Art Baustelle ausmachen können. Und da wird, ich glaube, im Sommer graben die da Kies ab oder was. Und da stand ein kleiner Baucontainer, also für die Bauarbeiter zum, steht so ein Generator steht da drin. Und, genau. Und da steckte der Schlüssel und dann dachte ich, ja, aber willkommen. Ich habe mich direkt da reingelegt, 2,50 Meter auf 2,50 Meter, ja, perfekte Größe. So draußen hat der Sturm gewütet und ich habe drinnen eine ruhige Nacht gehabt. Und irgendwann mitten in der Nacht höre ich plötzlich Stimmen und Schritte und ich habe mir erst keinen richtigen Reim drauf machen können. Dachte zuerst, ich bin schon wieder in so einem Zustand, wo sich Traum mit Realität vermischt. Und dann reißt aber jemand die Tür auf und zwei Polizisten stehen vor mir. Und so haben wir ein bisschen kurz gequatscht. So, ich musste erstmal zu mir finden. Und haben sie gesagt, ja, wir haben gehört, dass ein völlig Geisteskranker versucht, nachts mit dem Fahrrad beim Schneesturm über die Berge zu fahren. So, wir wollten sehen, ob wir dich noch lebend vorfinden. Und
das ist aber nett.
Ja, aber ich habe ja gute Ausrüstung, also ist alles in Ordnung. Aber nett, dass sie nach mir gesucht haben und die müssen da lang nach mir gesucht haben, denn das ist eine 80, 90 Kilometer Bergstraße, da ist nicht so, jede Spur im Schnee muss halt sofort irgendwie verwischt sein, stehen ein paar Hütten stehen rum von wahrscheinlich Leuten, die da im Sommer Zeit verbringen und ja, wie gesagt, 100 Meter abseits der Straße ist schon, da habe ich schon Mühe gemacht, mich da zu finden.
Absolut, ja. Und dann Nordkap, da habe ich gesehen, du hast dann oben direkt.
Es bekam dann noch ein unfreiwilliger Zwischenstopp, nämlich am Tag drauf. Es waren dann noch 200 Kilometer ungefähr. Und dann wusste ich, ja, jetzt am nächsten Tag, ich werde am Nordkap stehen. Und dann habe ich, also der Schneesturm hat noch angehalten, musste ich wieder Kilometer weit, also ich glaube 30 Kilometer geschoben, bevor wieder ein Schneepflug gefahren war, der die Oberfläche aufgeraut hat und das wieder befahrbar war. Und dann war es schon sehr spät und ich wusste, okay, dann muss ich jetzt die Nacht durchfahren, um das zu schaffen. Und im letzten kleinen Dorf oder vorletzten kleinen Dorf, bevor, also danach kommt einfach 100 Kilometer keine Zivilisation und in diesem Dorf hat es mir den kompletten Antrieb einfach Antrieb ist einfach verreckter Freilaufkörper, ne? Mhm. Der vielleicht noch zur Erklärung, ich wusste bis dahin auch nicht, dass es dieses Ding überhaupt gibt. Mhm. Das ist also dafür verantwortlich, dass wenn man tritt, dass man Widerstand hat, dass es einrastet. Mhm. Und wenn man rückwärts tritt oder nicht tritt, dann hat man halt Leerlauf. Mhm. Und ich hatte sozusagen in alle Richtungen Leerlauf. Also ich habe getreten und es einfach durchgedreht. Und dann wusste ich erstmal nicht, was jetzt überhaupt kaputt ist, hab alles auseinandergenommen, hab gedacht, vielleicht, wenn ich da diese Schraube, die da auf dem Zahnkranz sitzt, wenn ich die wieder ein bisschen festziehe, so geht's vielleicht wieder. Natürlich nicht. Und dann habe ich Michi angerufen, weil ich weiß, der Typ ist einfach ein Tüftler und ein Brain, was solche Sachen angeht, und der muss das nicht sehen, um zu wissen, was da kaputt ist. Und der hat dann auch gemeint, ja, das hört sich so an, als wäre da der Freilaufkörper kaputt, und versucht den mal irgendwie zu blockieren, oder noch besser, macht die Ritzel mit Kabelbindern an den Speichen direkt fest. Ja. Das war eine geniale Idee, da habe ich gemacht, und das hat auch so weit hervorragend funktioniert, nur die Kabelbinder waren halt nicht stabil genug. Sobald ich in die Pedale getreten habe, sind die durchgerissen. Wenn ich irgendwas, so eine Art Metallkabelbinder gehabt hätte oder was, dann hätte das hervorragend funktioniert. Dann hast du halt wie ein Fixie. Ne? Also,
aber hast natürlich halt auch eine unglaubliche Belastung auf den Speichen dann. Ne? Da wäre die Frage, wie lange das gehalten hätte.
Ja,
ne?
Ja, aber es hätte mich zumindest mal irgendwie die nächsten 100 Kilometer zum nächsten Sportgeschäft gebracht. Ja, und dann, also daraufhin bin ich dann in diesem kleinen Dorf geblieben, bin am nächsten Tag in den Supermarkt / Tankstelle rein und habe von da aus ein paar Anrufe gemacht, habe hier meinen Fahrradhändler in Kochel angerufen und ihn gefragt, was ich denn überhaupt für Teile brauche, und der hat mir das dann, hat mir dann die genauen Artikelbezeichnungen genannt. Und dann habe ich ein Sportgeschäft angerufen, das in Honningsvoog, das ist der letzte Ort, also vom Nordkap.
Da ging früher die Fähre. Das ist jetzt eine Brücke, ne?
Genau, da sind die Hurtigrouten, genau. Und dem habe ich das dann eben gesagt, was ich für Teile brauche und ob er das bestellen kann. Hat er gesagt, ja, kann er machen, dauert aber 7 Tage Lieferzeit. Und habe ich gesagt, ja, ist gut, ich bin jetzt 100 Kilometer entfernt und ich muss schieben, deswegen morgen bin ich wahrscheinlich sowieso noch nicht da. Und dann habe ich in dieser Tankstelle eben gefragt, wo es da ein schönes Vordach oder was gibt, wo ich mich drunter legen kann für die Nacht. Hat gemeint, ja, schon mal darauf, 100 Meter, da ist eine alte Schule, vielleicht findest du da irgendwas. Habe ich das abgesucht, konnte ich aber nicht rein. Und dann habe ich aber gesehen, da steht ein alter Kühllastwagen, ein ausrangierter. Und da ist hinten genau eine Luke offen. Und da habe ich mich reingelegt. Das ist wie eine sehr kleine Einzimmerwohnung, in der man nicht ganz stehen kann.
Und isoliert. Und
isoliert und windgeschützt. Und da habe ich dann 3 Nächte drin verbracht, weil ich dann habe ich noch bis Montag gewartet, bis ich wieder in diesen Supermarkt konnte, um mich mit Lebensmitteln einzudecken. Und bin dann Dienstag in aller Herrgottsfrüh aufgebrochen und bin diese 100 Kilometer, ich dachte, ich werde 3 Tage brauchen, bin dann diese 100 Kilometer in einem Rutsch einfach durchmarschiert in 16 Stunden. Also ist jetzt natürlich nicht so wie 100 Kilometer mit dem Rucksack auf dem Rücken irgendwie wandern gehen, sondern ich habe ja immer noch, die Räder drehen sich ja schon noch, ne? Wenn es irgendwo leicht bergab geht, dann kann ich immer noch rollen.
Ja, aber toll, das ist ja Wahnsinn.
Teilweise so Rollern mit einem Bein auf dem Pedal, das geht natürlich nicht durchgängig, weil das immer noch relativ hoch ist und man muss das Bein immer so anwinkeln und geht schon auf die Muskulatur. Aber ja, es ging unter anderem durch den fast sieben Kilometer langen Nordkap-Tunnel, der unterm Nordpolarmeer durchführt. Es ist unglaublich, was da für ein Staub drin ist. Wie ich dann später erfahren habe, ist das scheinbar der Abrieb der Spikes. So staubig, ja, dass ich zwischen den Zähnen knirschen hören konnte. Und dadurch, und dann war ich da in diesem Honningsvoog und habe da noch 3 Nächte unter einem Carport verbracht. Und dann war ich in diesem Sportgeschäft und dann hat sich rausgestellt, der hat die falschen Teile bestellt. Weil die wohl ein bisschen billiger waren und er dachte, das wird schon auch gehen, war halt eine Steckachse und kein normaler Schnellspanner. Und dann hat er einfach nicht gepasst. Und dann War er aber, also das war ja auch richtig unangenehm natürlich, und er war dann so nett, mir von einem seiner Fahrräder ein Hinterrad auszubauen.
Und da dann rüber zu bauen. Dann
bei mir eingesetzt hat. Das hat, haben dann, die Ritzel haben nicht ganz drauf gepasst. Ich habe eigentlich 11 Stück hinten und es gingen dann nur 10 drauf. Und das war ein bisschen blöd zu schalten, weil immer, wenn ich einen Gang zu weit geschaltet habe, die Kette sozusagen hinten runter gefallen ist und muss ich 5 Gänge zurückschalten, um, damit sie wieder drauf springt.
Und die, aber die Klinken waren gebrochen da bei dir, ne? Im Freilauf, oder?
Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. So technikaffin bin ich noch nicht. Ja, und die alte Felge habe ich mir dann hinten auf den Gepäckträger geschnallt und so bin ich dann die letzten 30 Kilometer zum
Aber da hast du ja, da musstest du ja auf dieser Tour sehr flexibel planen, denn wenn ich jetzt mal gucke, ne, du warst die Quarantänezeit, dann davor, ne, also vor dem Hotel seid ihr auch noch quasi hin und her gefahren, dann jetzt der mechanische Schaden, wo du dann auch noch mal ein paar Tage, also wenn du es zusammenrechnest, bist du ja schon fast bei einem Monat mehr.
Ja, ne? Allerdings, ja, es waren, also wie gesagt, es waren 35 Tage eingeplant, es sind dann 74 sind es geworden. also einiges
ist
gelaufen. Aber
Abenteuer. Das ist Abenteuer. Stell dir mal vor, du wärst einfach hochgefahren, wieder runtergefahren, hättest gesagt, guten Tag, ich war am Nordkap.
Dann sagen ja. Dann gäbe es nicht viel zu berichten.
Genau.
Das ist richtig, ja, absolut.
Klasse.
Ja.
Und dann hast du es endlich geschafft. Dann standst du oben, Zelt
dann
aufgebaut.
Dann stand ich oben, kleinen Siegestanz aufgeführt und dann habe ich mein Zelt aufgeschlagen. Nee, stimmt gar nicht. Die erste Nacht habe ich nicht gezeltet. Ich bin dann, also es gibt ja oben die Nordkap-Halle. Das ist also ein riesen Bauwerk, das bis, ich glaube, 3 oder 4 Stockwerke unter die Erde geht, um die Landschaft nicht so sehr zu beeinträchtigen dadurch. Und da ist ein Restaurant drin und ein Souvenirshop und ein Kino, wo ein Film übers Nordkap gezeigt wird und eine sogenannte Cave of Lights, wo die Jahreszeiten mit einer Lichtershow nachempfunden werden. Und da ist halt, es gab halt keinen Tourismus, aber trotzdem hat diese Nordkap-Halle offen und es sind da 5 oder 6 Mitarbeiter, die das einfach so ja über den Winter am Laufen halten und da werden ein paar Reparaturen gemacht und das wäre wohl unwirtschaftlich, das komplett alle Luken dicht zu machen und das im Frühling wieder aufzumachen. Und
warst du auch im Kino?
Ja, das, wo ich reingekommen bin, haben die gleich als erstes gesagt, ja, du musst in das Kino, wir schmeißen jetzt den Film für dich an. So. Und dann saß ich da in diesem riesen Kino
allein. Zeigen die noch, da gibt's als ich mal dort war, gab es so einen Film.
Ja.
Wo die mit so einem quasi aus einem Auto heraus filmen, wie du so diese Serpentin da rumfährst, ne, hoch und runter und so. Und das haben die aber schneller gedreht, was dann zur Folge hatte, dass alle in diesem Kino saßen, auf einmal anfingen, auf diese imaginären Bremsen zu treten, ja, weil du schießt quasi mit diesem Auto auf so eine Kurve zu, es ist alles vereist, ja.
Gibt's das noch? Das gab's nicht. Nee.
Okay.
Das gab's nicht. Hört sich aber interessant an, ja.
Also du kannst aufwärmen sozusagen da oben dann, ne? In den Hallen.
Ja, genau. Ich bin, also sie haben immer von, ich glaube, 10 Uhr morgens bis 15 Uhr haben die dann offen gehabt und da bin ich dann immer rein. Und ich habe mich dann in der ersten Nacht, es gibt so eine kleine Hütte um die Ecke, wo im Sommer, glaube ich, kassieren die da die Touristen ab, die da parken wollen.
Ja.
Und da gibt's also eine kleine Veranda, sowohl davor als auch dahinter. Und hinten stehen die ganzen Mülltonnen, die sonst übers Gelände verteilt sind im Sommer. Und ich habe dann hinter diesen Mülltonnen habe ich meine Isomatte gelegt. Und es war aber sehr windig immer oben. Ja, glaube generell am Nordkap ist einfach windig. Und da gingen die Temperaturen dann wieder ein bisschen hoch. War ein Mordsregen. Und den hat's halt immer da unter diese Veranda geblasen. Ist alles furchtbar nass geworden. Und dann habe ich die Seite gewechselt. Aber in der Nacht drauf hat der Wind sich wieder gedreht. Und habe ich rausgefunden, dass wenn ich über so eine Holzwand drüber klettere, da ist irgendwie noch, also ist so ein Anhänger ist an diese Hütte dran gerückt, wo, also so ein mobiles Klo im Grunde. Und der ist irgendwie von 2 Holzwänden so eingefasst. Wenn ich über diese Holzwand drüber klettere, zuerst dachte ich, ich kann vielleicht in diesen Anhänger irgendwie hinten reinkriechen, dann findet man unten so eine kleine Luke und dann kann man unter die Hütte, in den Unterbau, ist unglaublich staubig und dreckig da unten, aber windstill.
Ja.
Und da habe ich dann im Dreck meine Isomatte aufgebaut. blasen und habe da noch 3 Nächte, glaube ich, verbracht und dann habe ich noch 2 Nächte direkt an dieser Nordkap-Skulptur im Zelt verbracht.
Warum bist du so lange da oben geblieben?
Weil ich, also der Zeitplan war ja sowieso schon hinüber und ich dachte, jetzt koste ich das richtig aus, so hier zu sein. Und das war, also vor allem das Besondere war halt, dass keine Touristen da waren. Ich habe, die da drin haben mir gesagt, es sind 7000 Touristen am Tag im Sommer, die sich da durch diese Nordkap-Halle drängen und sich irgendwie um die Skulptur streiten sozusagen und sich da irgendwie arrangieren müssen. Und allein auf ein Bild kommst du sowieso nicht drauf, sondern es sind immer noch Leute im Hintergrund. Und ich hatte den ganzen Tag, ist da vielleicht mal einer aufgekreuzt. Ich habe 12 andere Leute gesehen in der Zeit, in der ich da war, innerhalb von einer Woche und konnte da gemütlich Fotos machen.
Das ist echt wenig.
Und dachte, das ist also auch durch Corona natürlich, ne? Nicht nur durch Winter. Sonst haben sie schon auch im Winter ein bisschen Tourismus, aber da halt einfach gar nicht.
Und dann runter zu, wie bist du da dann gefahren?
Da bin ich, also ich habe mir überlegt, jetzt will ich aber auch mindestens 4000 Kilometer auf dem Rückweg machen. Ich glaube, wenn man den direkten Weg nimmt, dann sind es irgendwie 3,6 oder sowas oder 3,5. Ich wusste aber, ich komme nach Dänemark nicht mehr rein. Die hatten schon dicht gemacht für Reisende, also Grenzen einfach geschlossen. Und deswegen muss ich direkt von Schweden die Fähre nach Deutschland nehmen. Dann war es aber auch nicht ganz klar, wie das jetzt mit der Einreise nach Deutschland ist. Da weiß ja auch die linke Hand nicht, was die rechte tut. Und egal, wo du anrufst, sie da sagt dir irgendwas anderes. Und es war nicht ganz klar, wenn ich jetzt da ankomme, ob ich dann direkt an der Grenze 10 Tage in Quarantäne muss. Und da hatte ich halt gar keine Lust drauf. Ja. Und irgendwer hat mir dann gesagt, ja, also wenn ein Fahrrad dein Fortbewegungsmittel
ist, dann Trelleburg sehen und sterben.
Genau. Er hat gesagt, wenn Fahrrad dein Fortbewegungsmittel ist, dann ist das wie wenn einer mit dem Auto fährt. Du musst halt nur auf direktem Weg nach Hause. Darfst nirgends übernachten oder was. Ja. Und 800 Kilometer am Stück ist schon ein Happen.
Ja.
Und dann bin ich, habe ich beschlossen, ich nehme die Fähre nach Polen, weil Polen offen war. Und bin nach, also von Ystad, ganz im Süden Schwedens, nach Swinemünde rübergefahren. Und dann habe ich noch einen schönen Umweg durch Polen gedreht, um diese 4000 Kilometer vollzukriegen und bin dann bei einem der letztmöglichen Grenzübergänge in Görlitz rübergefahren. Und da stand auch keiner an der Grenze. Also es wurde nicht kontrolliert und dann war sowieso schon nicht mehr so, hatte ich sowieso nicht dieses Problem, dass ich nicht wusste, wie das jetzt mit Quarantäne ist. Und konnte also dann direkt heimfahren. Genau, das war, ist sozusagen, das haben wir vorgegriffen, das Ende von der Tour. Die Abfahrt vom Nordkap, ich bin also Finnland wieder umfahren, bin wieder über Narvik gefahren, wieder nach Schweden rein und eigentlich ziemlich genau dieselbe Route runter, unter eben etwas wetterdurchsetzteren Bedingungen mit sehr viel Gegenwind, Dunkelheit und Kälte. Das Wasser in den Flaschen natürlich immer gefroren, habe ich dann nachts mit in den Schlafsack genommen und einmal ist mir, wo ich aufgewacht bin, habe ich festgestellt, eine Flasche ist ausgelaufen, der ganze Schlafsack war komplett durchtränkt, was aber auch nur in dem Moment ein bisschen unangenehm ist. In der Nacht drauf habe ich halt einfach Regenkleidung angezogen und dann ging das auch wieder klar.
Oh Gott.
Das war so die permanente Müdigkeit einfach. Da nach den ersten paar Tagen, wo ich 20, 21 Stunden im Sattel saß mit ganz kurzen Unterbrechungen, nur um irgendwo mal schnell einen Kaffee oder ein paar Cracker zu holen. Dieser Zustand, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, dieses Ekstatische und diese Halluzinationen. Also schon noch, dass ich Traum von oder Einbildung von Realität unterscheiden konnte, aber ich konnte, egal ob ich die Augen offen oder zu habe, ich habe immer irgendwelche Bilder gesehen. Ich konnte es nicht abstellen und auch irgendwie in irgendwelchen Schattenrissen natürlich irgendwelche Sachen erkannt. Nachts, abends, wenn ich mich dann irgendwo hingelegt habe, so beim Einschlafen, immer gleich ein krasses in den Traum reingleiten. Das ist wie ein nahtloser Übergang. Diese Halluzinationen ziehen sich so weit in die Realität schon rein, dass man das, den Einschlafprozess selbst gar nicht mehr mitbekommt. Das ist einfach, so gleitest über in diese Bilder und Welten, die du die ganze Zeit schon irgendwie dir eingebildet hast. Und
dann hast du 3 Stunden gepennt so ungefähr, oder?
Die ersten 5 Nächte ungefähr habe ich 5 Stunden geschlafen. Ich habe auch auf dem Rückweg, ich habe nur ein einziges Mal im Zelt geschlafen. Ich habe sonst immer unter Vordächern oder auf irgendwelchen Verandas von Leuten, die nicht zu Hause waren, oder in Bahnhöfen, was immer die besten Schlafplätze waren, geschlafen, oder in Bushaltestellen. Bahnhöfe waren deswegen so gut, weil es da halt Steckdosen gab, konnte ich abends mein ganzes Zeug einfach anstecken, ohne irgendwie Zeit zu verlieren. Sonst musste ich halt immer essen gehen und warten, bis alles aufgeladen war. Und das, also nach 5 Tagen Gegenwind bin ich, das war der einzige körperbedingte Ausfalltag. Das war kurz vor, bevor ich wieder aus dem Polarkreis raus war. Irgendwo in einem schwedischen Wald, da bin ich 50 Kilometer durch die Dunkelheit des Waldes gefahren. Es war einfach nichts und die Straßen sind einfach Schnee. Es wird nicht geräumt, es wird einfach nur platt gefahren. Und ich konnte mich nicht mehr auf dem Sattel halten. Ich bin schreiend durch die Gegend gefahren, weil mich das irgendwie so ein bisschen wach gehalten hat. Schreien, ich habe Ohrfeigen gegeben. Das war irrsinnig. Und dann kam irgendwann ein kleines Dörfchen namens Natavara. genauso viele A's im Namen wie andere Buchstaben. Und da gibt's einen Bahnhof. Ich weiß nicht, für was. Da ist es kein, sieht nicht aus wie ein Ort, wo man, zumindest nicht wie ein Ort, wo man aussteigt, eher wie ein Ort, wo man einsteigt und weg will. Genau. Und da an diesem Bahnhof gibt's so ein kleines Häuschen, also Wartehäuschen, und das ist halt offen. Und genau so auch so 3 auf 3 Meter ungefähr. Da habe ich mich dann reingelegt. Das war die schönste Nacht auf der ganzen Tour, weil ich so zerstört war und wusste, jetzt kann ich einfach 7 Stunden durchschlafen und bin immer noch ganz gut in der Zeit. Und dann war ich wieder voller Energie am nächsten Morgen.
Das klingt jetzt für viele wahrscheinlich echt nicht nach einer schönen Tour, ne? Aber für dich ist es offensichtlich genau das Richtige,
also,
ne?
Also eben erstens dieses Gefühl von Ekstase, das überhaupt nicht mehr aufhört. Das, weißt du, es muss ja keinen Spaß machen. Das ist auch gar nicht der Anspruch an die Tour. Ja. Also es ist jenseits von Spaß. So, wenn man Fahrradfahren wirklich liebt, dann ist das kein Hindernis. So, weißt du, wenn du in einer Beziehung bist und du streitest dich mit deiner Freundin oder mit deiner Frau, dann du hörst doch nicht in dem Moment auf, sie zu lieben. Und das ist mit Fahrradfahren ist das genau das Gleiche. Auch wenn man mal in einer belastenden oder anstrengenden oder herausfordernden Situation ist, das heißt doch nicht,
grundsätzlich doof ist.
Und es ist selbst in der Situation ist es, kann ich der Sache noch was abgewinnen. Das ist einfach eine Facette des Ganzen mehr. Ja.
Jetzt muss man aber wissen, ne, weil also du hast ja enorme Distanzen ja so am Tag dann zurückgelegt, und das mit einem Fahrrad, das jetzt auf den ersten Blick, zumindest das, was ich sehen konnte, ja eigentlich gar nicht so sehr auf dieses ein bisschen schnellere Fahren ausgelegt war. Ne? Du hast vorne so eine Kiste, also so eine Plastikkiste da, also ich sage mal so, ne, eine Plastikkiste, da habe ich gelernt, die hast du aus, also die ist gepolstert, da ist so Kamerazeug drin. Und dann hast du hinten eine, ich würde jetzt mal sagen, aus Gerüststangen oder weiß ich was, so sieht das zumindest aus, noch so ein Kreuz, was nach oben geht, wie so eine Antenne. Ja. Was ist das?
Also die Kiste, wie du schon gesagt hast, ich habe 2 Kameras dabei gehabt, eine GoPro und eine Fuji X-T4, für alle, die das interessiert. Also ein bisschen eine etwas bessere Kamera, und ich wollte halt nicht, dass die durch die Unebenheiten des Bodens, gerade wenn man durch die Stadt fährt und irgendwie auf die, wenn es runter vom Fahrradweg und wieder hoch geht, so, dann kann ich mir ausrechnen, dass das nicht so gut ist für die Kamera. Und dann dachte ich, will die irgendwie so polstern, dass da nichts passieren kann. Und diese Kiste ist eine 35-Liter-Box einfach. Die habe ich mit Schaumstoff ausgekleidet. Und da war die Kamera relativ safe drin verstaut.
Wie hast du die vorne festgemacht?
Auf dem, also ich habe vorne so, also habe hinten und vorne einen Thule-Gepäckträger, weil ich mir natürlich auch ein Fahrrad gekauft habe, das keine Montagepunkte hat. Und das habe ich mit Julian zusammen, bevor wir losgefahren sind, in der Nacht noch schnell mit, also haben wir Löcher unten reingebohrt und mit und Kabelbinder dann durchgezogen und am Gepäckträger befestigt und dann mit Heißkleber die Löcher wieder verschlossen.
Okay. Das hat Lenkung gehalten.
Oben befestigt, so halbwegs, aber dadurch, dass die Federung, auch wenn sie ausgestellt ist, natürlich immer ein bisschen nachgibt, ist das, reißen die immer wieder, muss man ab und zu mal neue durchziehen. Okay. Aber ja, hat gehalten. Mir ist das Rad ja auch oft, ich habe ja relativ viele Stürze gehabt, auch durch die Glätte, selten nicht immer, aber selten so, dass es glimpflich verlaufen ist, aber die Kiste wurde schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ist ja einfach Plastik, das bricht dann und da habe ich mit Panzertape nachgeholfen, das wieder zusammenzukleben und ja, so hat es dann die Tour auf jeden Fall überlebt. Aber nochmal würde ich jetzt nicht damit losziehen.
Und hinten?
Genau, also das so viel zur Kiste. Wir haben dann noch vorne so eine Art Windpflug hingebaut, um das etwas aerodynamischer zu machen, damit der Wind nicht so komplett so auf die
Raketenspitze oder?
Ja, ich weiß nicht, was das für ein, also so eine also aus Plastik wie eine richtig dicke Folie. Folie ist nicht der richtige Begriff. Also so ein biegsames Plastikding einfach, das einmal durchgeknickt vorne und dann wie so ein Flug einfach angebracht an der Kiste, dass eben der Wind nicht auf die komplette Breitseite trifft. Und ja, diese Stangen hinten, das sind Kabelleitröhren, glaube ich, nennen sich die Dinger, aus dem Baumarkt. Sind so PVC-Rohre oder Röhren. Die kosten 1,85 oder was das Stück. Und da habe ich einfach mit dem Akkuschrauber ein paar Mal durchgebohrt und Kabelbinder durchgezogen und das hinten am Gepäckträger befestigt. Zwei Stück davon und die oben noch miteinander verbunden, dass das alles relativ stabil ist. Und das also aus zwei Gründen. Erstens stelle ich fest, sobald man sowas hat, es muss gar nicht unbedingt in die Breite gehen, aber ist einfach ein bisschen besser sichtbar. Die Autos halten wesentlich mehr Abstand. Und zweitens habe ich sonst keine Möglichkeit, irgendwie ein Licht hinten anzubringen. Ohne dass es rumwackelt und das ist halt einfach perfekt für die Montage von irgendwie kleinen Lichtern, die da anzubringen.
Das heißt, wie so ein Boot quasi hinten dich beleuchtet oder hast du es für die auch für Aufnahmen jetzt? Also ich hätte jetzt gedacht, ah okay, du hast ja hinten so eine Konstruktion gebaut für die Kamera, genau.
Das ja, habe ich vielleicht einmal da hinten dran oder zweimal hinten dran, zweimal habe ich es hinten dran gebastelt, ja. Ja, also kann man, also dafür taugt's auch, aber es war nicht der eigentliche Grund. Und ich habe dann noch also diese rote Querstange, die man dann hinten noch sieht, das ist ein Straßenpfosten schwedischer, den ich einfach vom Straßenrand geklaut habe, sondern einen, den ich im Straßengraben gefunden habe. ich dann da noch angebracht.
Also umso mehr, also Hut ab bei Wind. Also du warst ja quasi der Widerstand schlechthin, ne? Mit dem Rad.
Ja, jetzt war ein richtiger Wind.
Unglaublich interessant.
Ja, richtige Angriffsfläche gehabt.
Aber, und jetzt greifen wir mal vor, jetzt würde ich gerne mal darüber sprechen, was du als nächstes vorhast. Ich glaube, also Nordkap lässt dich ja nicht los. Du willst beim North Cape 4000, oder du fährst mit, ne? Du hast schon angemeldet alles.
Bin angemeldet, ja.
Vielleicht erzähl erst mal, was das ist und von wo nach wo.
Genau,
und
das ist, also ich muss kurz überlegen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, gab es mehrere Gründe dafür. Erstens, wenn ich auf Instagram was gepostet habe und den Hashtag North Cape oder sowas eingegeben habe, dann, ich glaube, darüber bin ich da irgendwie drauf gekommen. Und irgendwer hat mir dann noch einen Link dazu geschickt und hat gemeint, dass das vielleicht was für mich irgendwie so, also es gab mehrere Richtungen, aus denen das auf mich zugekommen ist. Da habe ich gedacht, ja, jetzt Corona und außereuropäische Reisen, ich würde natürlich irgendwas noch viel Größeres gerne machen, aber damit ist ja nur schwerstens zu kalkulieren und selbst ob das jetzt im Sommer stattfinden wird, ist ja noch fraglich. Aber es ist noch so eins der Sachen, mit denen die am sichersten, wenn man überhaupt von Sicherheit unter den Umständen sprechen kann, die am sichersten sind. Und das ist also ein Rennen, kann man eigentlich nicht sagen, ein Event, an dem, ich glaube, 400 Teilnehmer sind dabei. Und es geht vom Gardasee bis zum Nordkap. Und es also wird mit Rennrädern gefahren, alles auf Asphalt. Man hat also eine vorgegebene Route und vier Checkpoints, die man da passieren muss und einen GPS-Tracker dabei, dass das alles nachverfolgt werden kann. Und ich habe mir gedacht, ja, also wenn ich jetzt hier im Winter 215 Kilometer am Tag fahren kann, mit einem schwer bepackten Mountainbike, das, wie du ja sagst, nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, und dann noch auf verschneiten Straßen und durch die Polarnacht, dann kann ich doch im Sommer mit dem Rennrad, wenn die Sonne dann auch jenseits des Polarkreises gar nicht mehr untergeht, wo ich viel weniger dann auch nur dabei haben muss, weil ich nicht für solche Temperaturen mich rüsten muss, dann kann ich doch da locker 300, 330, vielleicht 350 oder vielleicht sogar ein paar Kilometer mehr noch machen, versuche ich das doch einfach mal. Und dann habe ich mich direkt angemeldet. Und das ist jetzt das nächste große Projekt.
Genau. Wann startet das?
Am 27. Juli geht es los.
Ja, bis dahin ist es doch eigentlich. Also zumal das ja auch eine kontaktfreie Art des Reisens ist, ne? Also
ja.
Das ist ja wunderbar, solange die Grenzen offen sind, aber das ist ja das Einzige, woran es da, glaube ich, so ein bisschen.
Genau, also es ist, dafür ist die Routenplanung des Events halt nicht gerade nicht gerade ausgelegt. Das geht durch 11 Länder. Ich glaube, ich kriege die jetzt nicht alle zusammen, aber es geht erstmal Richtung Osten. Ich glaube, so längst durch die Alpen nach Kroatien. Sogar noch ein Stück nach Süden runter. Also nicht weit, es streift dann irgendwie so die oberste Ecke Kroatiens, dann irgendwie so ab über Slowenien, was ist davor? Polen, Litauen, Lettland, Estland und dann rüber nach Helsinki, ein kurzes Stück mit der Fähre. Und dann durch Finnland rauf bis eben zum obersten Stück Norwegens. Ja.
Was glaubst du, wie lange wirst du, hast du jetzt so geplant?
10 bis 12 Tage habe ich mir jetzt vorgenommen und ich halte es immer noch für realistisch. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde jetzt, sobald es irgendwie möglich ist, reisemäßig, ich will nach Montenegro und da für mich selbst so eine Art Trainingscamp machen einfach und ein bisschen durch die Gegend fahren.
Du hast auch gut Berge da, das ist doch gut.
Genau, sowohl Berge als auch Küstenstraßen, wo man relativ gut in der Ebene dann trainieren kann. Wobei ich mir, also ich spare mir dieses ganze Zeug nur mit Powermeter und sowas, davon halte ich gar nichts. Wenn ich jetzt irgendwie einen Weltrekord aufstellen wollen würde, dann vielleicht, wo es auf jedes Quäntchen ankommt. Aber ich will auch beweisen, dass man so ein Rennen oder so ein Event als erster finishen kann, ohne dieses ganze technische Zeug dabei zu haben. Also Klickpedale habe ich mir jetzt mal organisiert, da auch noch nie mit sowas durch die Gegend gefahren. Weil es da immer geheißen hat, wenn du mal einmal Klick gefahren bist, dann willst du nie wieder was anderes. Sehe ich gar nicht so. Jetzt nach dem Bike-Fitting fühlt sich ganz okay an, aber also Plattformpedale fand ich irgendwie.
Es kommt halt drauf an, ne? Also wenn ich jetzt, also so wie du im, sagen wir mal, Winter oder sowas, ne? Oder in eher trailigeren Ecken unterwegs wäre, dann würde ich auch Plattformpedale wieder bevorzugen. So, ne? Ja. Aber ansonsten, ich bin auch, also muss ich auch sagen, ich bin ganz angetan von Klicks. So. So beidseitige Pedale noch, also auf der einen Seite Bärentatz, auf der anderen Seite Klicks. So, das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Ja, finde ich auch. Aber hier, was du sagtest, Bikefitting, das mache ich in 2 Wochen. Da bin ich gespannt. Und seitdem ich das gebucht habe, diesen Termin, zwickt der Körper überall. Vorher war alles super, weißt du, und seitdem so, vielleicht hier, vielleicht dort. Ich bin mal gespannt, was die da so rausfinden. Also,
ja, vielleicht sagen sie also auch, es ist passt schon. Das ist ein immenser Unterschied.
Ja.
Ein immenser Unterschied. Mein Sattel ist jetzt 2 Zentimeter niedriger. 2 Zentimeter, okay. Ist ja schon,
ja, das schon ist viel.
Ein Stück auf jeden Fall. Und ich habe mir so Aero-Bars habe ich mir noch geholt, diese Clip-On-Dinger. Mhm. Es ist ultra geil, mit denen zu fahren.
Absolut, die retten mich jedes Mal. Also ich allein von der Varianz der Griffposition, ja, weil du vorhin so, wir haben jetzt ganz viel über dieses zwischen wach und schlafend zugleich. Also ich habe da eine Position, wo ich, wenn ich sehr müde bin, quasi wie so schlafen kann, weißt du, so ich lege mich da so rein, ich penne da natürlich nicht, aber es ist sehr entspannt und kommt einer Entspannung sehr gleich, weißt du, und dann kurbelst du halt.
So. Ja.
Das ist ganz, ich könnte es mir auch nicht mehr ohne vorstellen, also.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, aber ich habe jetzt auch nicht nur von dir, sondern auch von vielen anderen gehört, die gesagt haben, ja, eigentlich hatte ich schon, ne, alles war gut und so, aber das war nochmal wirklich eine Eröffnung, dieses Bike-Fitting. Was da kommt. Hast du dir jetzt ein Rad dafür jetzt gekauft, ein neues?
Nee, ich habe, das steht schon länger bei mir rum, ein Scott Foil 20. Und also das Carbonrahmen. Und ich werde jetzt noch eine neue Schaltung drauf machen, eine 11 bis 34 oder 32, warte, ich glaube 11-32. Weil ich feststelle, dass das so jetzt für die Berge mit einer 11-28er nicht besonders gut geeignet ist.
Genau. Elektronisch oder relativ mechanisch? Wohl
mechanisch. Alles also soweit es geht, alles mechanisch. Das ist ja dann schon fast ein E-Bike für mich, wenn die Schaltung mit einer Batterie läuft. soll ich noch sagen? Jetzt vergessen, ist wurscht.
11-28, 28 ist ja bei mir fast das kleinste Ritzel. Das ist ja, na klar, aber das ist ja, wenn du Asphalt fährst und mit dem Rennrad ist ja nochmal was ganz anderes. Und dann noch minimal Gepäck, ne?
So, minimal Gepäck, ich werde mir, du hast ja gerade diese Apidura-Taschen, ne? Die werde ich mir höchstwahrscheinlich auch holen.
Guck dir mal die Race-Version an. Also, ich kann ja schon mal spoilern, wenn es ums Gewicht geht, ja. Und die Einfachheit der Konstruktion ist Apidura unschlagbar aus meiner Sicht.
Okay.
Also ich habe die
Race, das sind die speziell fürs Rennrad konzipiert sind, ne? Es gibt ja auch
genau, die sind so Transcontinental Race mäßig inspiriert.
Ja.
Und das andere, ich hatte nur diese Cockpit-Tasche, die ist von aus der Race-Serie und die anderen sind aus der Expedition-Serie. Das nimmt sich jetzt nicht so viel, glaube ich, ja, so, aber ich hatte mich vor allen Dingen, ich habe mich für die Race Cockpit-Tasche beim Test entschieden, weil ich eine wollte, die man anschrauben kann, weil ich habe oben so Schraublöcher oder hält die dann besser. Die ist halt, das ist halt sehr minimalistisch auch ausgelegt, alles ist auch völlig in Ordnung, passt schon. Bei den Expedition, du hast ja nicht viel mit, ich habe nur gemerkt, hinten die Satteltasche, das ist so 14 Liter, diese Arschrakete, die ist innen drinne, hat die so eine Gummierung, so eine leichte. Das heißt also, wenn du eng packst, ne, also wenn du Sachen hast, die gerade so reinpassen, normalerweise schüttelt man ja, ne, und dann rutscht das so rein. Das ist dort, geht das schwerer. Also du kannst zwar gut stopfen und so, das ist mir nur aufgefallen. Ansonsten, was mich begeistert, ist total simpel. Also du hast dann nur 3 Gurte und fertig ist. Du denkst am Anfang, das kann er nicht halten. Aber es ist ja auch das hält, ja, so, und es ist ja, die Belastung sind ja auch nochmal eine andere jetzt auf einer Straße als jetzt völlig im Gelände, wo du halt irgendwie permanent durchgeschüttelt wirst. Also ich find's cool. Und vor allen Dingen haben die haben das so gelöst mit ihren, da hast ja viele Taschen, die nochmal so ein Ventil haben, ne, dass du die Luft rausdrücken kannst, wenn du es komprimierst. Und das ist bei denen in den Stoff eingebaut. Die haben, du siehst es nicht, aber wenn du es zusammendrückst, hörst du es auf einmal, ich glaube, da, wo das Apidura-Zeichen ist, da haben sie so eine Art Stoff übereinander gelegt, die durchlässig sind von innen nach außen. Das ist total cool. Das, sowas finde ich immer wieder cool. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber ich finde es klasse. Und es passt auch gut zwischen den Rennradlenker dann. Na, also kannst du dann entsprechend gucken und die haben ja mehrere Größen, kannst es dann alles anpassen. Und die haben einen Finder, da kannst du dein Fahrrad eingeben und dann, ich weiß nicht, ob es jetzt deins da drin in dieser Datenbank gibt, aber dann sagen die dir, ja okay, welche passt da und welche nicht.
Hm. Ja. Ja, das ist interessant, ja.
Gut.
Ja, man, ja, diesen Taschen. Und was vielleicht noch, vielleicht auch für dich interessant sein könnte, zwei Dinge, die mein Bikepacking-Leben sehr erleichtern werden. Mhm. Erstens Induktionslichter. Ich habe davon schon mal
gehört. Habe ich schon mal gehört, ja.
Das wäre vielleicht auch mal für dich für einen Test interessant. Mhm. Mhm. Die sitzen einfach nur nah an der Felge. Voraussetzung ist, dass man Metallfelgen hat. Also mit einer Carbonfelge geht es nicht.
Ja.
Und die brauchen keinen Kontakt zur Felge. Dann, sobald die Felge sich dreht, leuchten die. Gibt es, glaube ich, vom SWR oder MDR oder irgendwo gibt es
einen Bericht
über denjenigen, der das erfunden hat. Kann ich dir mal einen Link schicken. Mhm. Und das ist natürlich, weißt du, wenn du deine Lichter nicht mehr laden musst, das ist
überhaupt geil.
So ein Ding ist unglaublich zeitaufwendig, jeden Tag da diese Dinger runterzumachen und anzustecken und den ganzen Kabelsalat. Und das, wenn zwei Lichter einfach zum Laden wegfallen, das ist schon mal was. Und das nächste ist eine Graphen-Powerbank. Graphen hat sich nie so richtig oder bis jetzt noch nicht so richtig durchgesetzt. Die Dinger laden fünfmal so schnell wie eine normale Powerbank und es gibt in Deutschland, meine ich, gibt es nur einen Hersteller, der hier, über den man die Dinger beziehen kann und da laden halt, lädst du halt 10.000 Milliampere jetzt in 25 Minuten.
Das ist ja wunderbar. Und wie haben die auch so, also ich habe so 20.000er, sind die vom Gewicht auch nochmal unterschiedlich oder sind die genauso schwer und zeichnen sich halt lediglich dadurch aus, dass sie sehr schnell zu laden sind?
Ja, also ich glaube, die sind nicht wesentlich schwerer. Ich schicke dir da auch meinen Link.
Ja,
sehr gerne. Also habe ich jetzt, ich habe das noch nicht bestellt. Bisher bin ich mit einer 50.000er durch die Gegend gefahren, die halt so schwer ist wie ein Ziegelstein.
Ja. Mhm. Ach, das war die Kiste. Das ist mein Akku. Da kannst du auch E-Bike fahren. Warte, meckerst hier gegen elektronische Schaltung, fährst aber 50.000er Akkubahn. Gut, aber bei deinen ganzen Filmsachen, ne, da brauchst du das ja auch.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist richtig. Ja, und vor allem, weißt du, wenn du 12 Stunden durch die Nacht fährst, jeden Tag, die Lichter müssen ja auch irgendwie regelmäßig geladen werden.
Ich habe so
kleine Popellichter dabei gehabt, gar nichts Besonderes.
Gut, ja. Askan, vielen Dank. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Ja, wenn ich jetzt mal zurückblicke, danke, von China zum Nordkap, also ich bin immer noch schwer angetan, was du an Strecke zurücklegst mit diesem Rad. So, also ich werde auch verlinken, es gab ja, du warst da zu Besuch bei im Bayerischen Rundfunk bei so einer Mittagsrunde, weil wir hatten ja noch, bevor wir aufgenommen haben, hatten wir schon drüber gesprochen. Ne? Ich fand das ja auch so. Ja, heute haben wir hier Askan da und ist da gefahren. Und jetzt erstmal leckere Rezepte, weißt du? Und dann muss ich erst mal diese Kochshow angucken oder was sie da alles machen. Und dann wieder so, ja, und jetzt zurück zu dir. Wie war es denn so? Ja, nö, so und so. Das sind immer so diese Themenvermischung, ne? Die ist immer so hart.
Ja.
Aber war ganz cool. Ich verlinke das. Kann man sich angucken. Das heißt ja auch, ne, in der Beschreibung, mit dem Fahrrad zum Nordkap oder Ziegenkäse-Samosas.
Ah ja, und Ziegenkäse-Samosas, ja.
Kam das von dir, Ziegenkäse-Samosas? Oder ist das von denen?
Das ist von denen,
ja. Ja, ne? Mit dem Fahrrad zum Das ist eigentlich ein geiler Folgentitel, aber ich werde den anders nennen. Ich habe eigentlich schon gedacht, italienisch in Thüringen, aber das fasst es nicht ganz. Mal gucken, muss ich mir mal ausdenken. Ja, cool. Ja. Und ich gebe auch nochmal, ich habe hier noch einen Beitrag gefunden von dir aus der Süddeutschen Zeitung über die China-Tour, den werde ich mit reingeben und wie gesagt, die Links zu den Filmen, die da entstanden sind. Für diese Nordkap-Tour hast du da jetzt schon einen Film gemacht, den man sehen kann?
Der ist in der Entstehung, ja.
Es
werden jetzt am Mittwoch, treffe ich mich nochmal mit Annika, dann machen wir noch ein paar Kommentare, so wie wir das bei der China-Doku auch gemacht haben, die dann dazwischen geschnitten werden und dann hoffe ich, dass das innerhalb der nächsten 2 Wochen auf YouTube online geht. Ja, also wen das interessiert, auf Instagram posaune ich raus, sobald
das verlinke ich auch.
Da irgendwelche Neuigkeiten gibt.
Ja. Ich hoffe, du hast aufgenommen, als ihr euch gestritten habt, dann kann man nämlich so drüber piepsen, weißt du, wie bei ProSieben irgendwie, bei diesen Dokus immer. Piep, 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 piep. Ja, du hast doch immer gesagt, du, piep, piep, piep.
Da gibt es einen ganz kurzen Ausschnitt davon, ja. Aber nicht viel, nicht viel. Es gibt Aufnahmen von der finnischen Grenze, wie wir uns da mit den Beamten ein bisschen zoffen.
Ja. Interessant. Sehr gut. Dann, ich drücke dir alle Daumen fürs Nordkap 4000. Da wirst du dann ja wahrscheinlich fahren und weniger filmen.
Ja, ich werde da die Vorbereitungsphase ein bisschen mitdokumentieren, sodass eben der Film dann nicht um die Reise selbst geht, sondern das sozusagen dann nur der 10-minütige Höhepunkt von dem der Doku wird. Genau.
Okay, und Leute, die das jetzt hören und sagen, das finde ich total interessant, ich habe mal hier eine Frage und da eine Frage und so, dann die können sich da gerne an dich wenden, ne?
Ja, klar, einfach Instagram anschreiben.
Das war jetzt aber auch von mir eine Fragestellung, die ja kein Nein zulässt, ne? Aber ich merke auch, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich finde, man sollte auch so ein bisschen seine Infos dann auch teilen. Ja. Ich meine, wenn das keiner machen würde, dann würde ich auch nicht so weit kommen mit meinen Recherchen. Ja. Und wenn ich dann sowas entdecke, wie diese Induktionslichter zum Beispiel oder diese Graphen-Powerbanks, etwas, das halt noch eigentlich gänzlich unbekannt ist. Ich meine, ich kann mir natürlich einen Vorteil verschaffen und sagen, die Info horte ich jetzt für mich. Und jetzt laufe ich halt Gefahr, dass ein paar Leute mehr da am Start stehen werden, am Gardasee und sowas haben. Aber komm, ich will ja nicht gewinnen, weil ich irgendwie exklusive Insider-Infos oder was habe, sondern das ist ja auch eine Community und kann man ruhig seine Informationen ein bisschen teilen.
Eigentlich hatte ich noch vor, mit dir 5 schnelle Fragen zu machen, aber du hast alles beantwortet. Und ich fand das auch jetzt, ja, es gibt ja mal so ein paar Sachen. Höchstens noch mal alleine, also wie fährst du lieber alleine oder mit anderen? Weil du bist ja jetzt so ein bisschen immer, die Touren hast du zumindest mit anderen angefangen.
Jetzt kommt mal alleine. Sehr, sehr, sehr drauf an, mit wem. Also mit Dr. S oder mit Michi eben und Lasse. Jederzeit überall hin. Das sind einfach meine besten Freunde. Da weiß ich genau, woran ich bin. Und dass man sich da auch mal in die Haare kriegen kann. Aber nach 10 Minuten ist alles wieder wie vorher. Wenn ich jetzt jemanden neu kennenlernen würde, mit dem würde ich nicht sofort irgendwie eine Riesentour fahren. Das ist mir einfach zu ungewiss. Da fahre ich lieber alleine. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, damit alleine zu fahren. Ich bin gern allein. Ich fahre auch gern 10-12 Stunden durch die Nacht und kann mich gut mit mir beschäftigen. Das empfinde ich nicht irgendwie als belastend.
Ja, super.
Genau.
Dann bedanke ich mich, Askan, wunderbar.
Ja, ich bedanke mich bei dir, Martin. Das ist, du weißt ja, ich verfolge das schon lang, seit der China-Reise, seit ich so mit Radreisen in
Kontakt. Ja, ich war überrascht.
Du hast dann ja lag ich übrigens in Kasachstan, in Astana, im Hostel, im Bett und habe irgendwie auf Facebook, glaube ich, habe ich gesucht nach so Rad, irgendwas mit Radreise. Und da bin ich über deinen Blog gestolpert und seitdem verfolge ich das.
Vielen Dank, das freut mich natürlich.
Und du bist ja auch die Radreiseinstitution, wenn du so willst, in Deutschland, also
Viel Druck zum Wochenende. Vielen Dank. Ja, nee, schön, das freut mich. Aber das war halt auch, wie du sagtest, bei mir hat sich das eher daraus, oder speist sich eher daraus, ich teile das gerne, ne? Also einmal, damit ich nicht vergesse, ja, so damit ich mich erinnern kann, und zum anderen aber auch, wie du schon sagtest, es gibt halt so ein paar Sachen, wenn man selber Erfahrung gemacht hat oder irgendwo was sieht und so, dann teile ich das sehr gerne und dann kann jeder selber entscheiden, ne? So, ob er das machen möchte oder nicht und so. Ja, ich werde jetzt auch ich bin jetzt gerade in dieser Race-Phase, aber das wird dann auch irgendwann mal wieder vorbei sein und dann mache ich wieder Touren. Aber dann, ich weiß nicht, ob ich dann jemals wieder nur 100 Kilometer fahren kann. Oder wie wir sagen, was machen wir denn dann mit dem angebrochenen Morgen? Von daher muss ich mal gucken. Ja. Askan, vielen Dank. Mach es gut. Ich drücke dir alle Daumen fürs Nordkap 4000. Meld dich gerne. Ne? Also wenn du sagst, Mensch, da lass mal quatschen. Also ich melde mich jetzt bei dir schon mal an, wenn du vom North Cape 4000 wieder da bist und reden kannst. Dann gib mir Bescheid und dann machen wir zusammen eine Folge. Das finde ich spannend. Würde ich gerne was hören.
Ja.
Gut. Wunderbar.
Alright. Bis dann.